Es ist Dwitzwoch. Vorbei die Zeit von rostigen Nägeln in nervigen Bäumen, von Schnuggi 91 und Igors Junggesellenabschied. Wir können endlich wieder über das Oberlandesgericht Celle, fliegende Fischfrikadellen und weißrussische Reisebüros reden. Also alles das, was den Fußball so ausmacht. Erstmal bleiben wir dem Thema, wie werde ich ihn los, aus der letzten Woche aber noch treu. Beschäftigen uns diesmal mit Problemen, die weder mit rostigen Nägeln noch mit Unkrautvernichtern oder Kettensäge zu lösen sind. Ist Hannover 96 sein Problemkind los? Wird Norwegen den VAR wieder los? Und kann Legia Warschau das Flüchtlingsproblem lösen? Bei letzterem Thema bin ich mir dann aber doch nicht mehr ganz sicher, ob Kettensäge und Rostnägel nicht doch zum Mittel der Wahl werden könnten. Naja, dann geht's heute auf jeden Fall auch wieder in die Spielberichte rein. Ein volles Wochenende in der Schweiz, ein wenig Testspielkult in Deutschland standen auf unseren Spielplänen. Nun aber begrüße ich meinen Gesprächspartner, der mich seit fast 5 Jahren nicht mehr los wird. Ganz offenbar also nicht wirklich ein Experte für die heutige Folge. Ich freue mich trotzdem. Namen Schlü.
Tim, ich begrüße dich. Es geht wieder los. Jetzt ist Dwitzwoch wieder da.
Jetzt wir sind wieder da.
Jetzt gehen wir wieder rein.
Alles wieder so, wie sein soll.
Alles, ne? So, wie
Sommerpause
sein soll.
Vorbei.
Sommerpause vorbei. Es findet wieder Fußball statt. Ich habe richtig Bock.
Ja, ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt, als ich geschrieben habe, endlich wieder Spielberichte, weil wir hatten ja schon Spielberichte drin, aber das war ja alles Quatsch.
Ja, es war echt ein krasses Leitprogramm. Es war immer schwierig, irgendwelche Themen zu finden. Ich weiß auch nicht, sollen wir nächstes Jahr mal 4 Wochen Juni-Sommerpause machen? Irgendwie weiß ich auch nicht.
Mir hat auch ein Bekannter geschrieben, nach dieser Folge wird es, glaube ich, echt Zeit, dass die Saison wieder losgeht. Wo ich gedacht habe, oh wei, ey. Wir haben uns immer so selbst abgefeiert, dass wir die Sommerpause durchziehen. Aber manchmal ist halt auch echt mau an
Themen. Der Juni ist tot. Der Juni ist einfach tot, oder?
Ja, also wir müssten.
Trotz EM ist der Juni.
Also wir haben jetzt natürlich so ein bisschen, ich habe ein bisschen Urlaub gemacht, dann war ein bisschen EM. Das sind alles so softe Themen, die am Rande. Also am Rande hat ja auch so eine EM ein bisschen was mit Fußball zu tun.
Ja, weißt du? Stück weit.
So,
und die ist ja nächstes Jahr nicht mal.
Ja, genau. Aber das ist ja eigentlich der Vorteil, weil wir haben dieses Jahr ja diese Themen, die da waren für uns. Also wie gesagt, ich habe Urlaub gemacht und dabei ein bisschen Fußball geguckt. Dann war EM und da haben wir auch ein bisschen was mitgenommen. Das sind aber so Themen, die haben ja eigentlich wenig mit dem zu tun, worauf wir eigentlich Bock haben. Wir haben es zwar irgendwie so reingequetscht, in dieses Format Dwitz reingekloppt, aber das ist ja eigentlich nicht das, was die Dwitz-Kids hören wollen. Also vielleicht müssen wir nächstes Jahr im Juni dann doch irgendwie nach... Ja, wo wird denn gut Fußball gezockt im Juni?
Ich glaube, wir machen nächstes Jahr Pause, Tim. Tim, mich guckt dir schon die ganze Zeit ein Foto von dir an.
Wo von mir? Das?
Wir sitzen hier in unserem Büro und eigentlich ist alles, im Büro ist immer alles gleich. Es ist Chaos, überall stehen irgendwelche Dosen rum. Der Kühlschrank läuft auf Hochtouren, das Fenster muss zu, damit hier keine Vögelgeräusche reinkommen.
Die übrigens aber nie reingekommen sind, nur wir schwitzen wie Schweine.
Tims Vorrichtung, Tim hat ja auch hier was gebaut, ein Thermometer hat er hier hingebaut. Und daneben ist seit dieser Woche plötzlich... Ein Bild von seinem Perso, wo er aussieht, als wäre...
Das ist kein Bild von meinem, das ist mein alter
das
Perso.
Das ist dein Perso, ja.
Das ist mein Perso, das ist mein, Fresse, mein alter Perso ist das.
Wo kommt der her und warum siehst du da drauf so hässlich aus? Was ist da los gewesen?
Also dieses... Warte mal, muss mal gerade gucken, wann der denn eigentlich ist, ausgestellt.
Das ist noch, man muss sich das so vorstellen, das ist noch dieser alte große Perso, den man so richtig geil biegen kann, ne?
So ein
Biegeperso.
Das doppelte Format, wie heißt
findest
das denn?
Findest du den, doppeltes Format?
Die Kleinen haben jetzt so Checkkartenformat und früher hatten ja, das sind ja so zwei Checkkarten quer ineinander.
Aber Brüche, ich glaube, wenn man sagt, das ist Biegeding, dann weiß jeder sofort, worum es geht.
Ja, die alten Labbrigen.
Wobei, welchen findest du besser?
Ja, die Kleinen natürlich.
Ja?
Ja, safe fürs Portemonnaie. Also ich habe ja nur noch so ein Kartenportemonnaie.
Ah, ich hörte davon, ja.
Yeah. Übrigens kann man auch beim Smartdresser gut einkaufen, ne? Portemonnaies.
Portemonnaies, unter anderem auch. Ja, das habe ich auch schon gehört.
Nee, das Format ist einfach nervig. Also ich fand es mega geil, auch früher beim VfL Wolfsburg zum Beispiel, als die Gästekarten einfach...
Ach, hör doch auf, diese kleinen Dinger mit dem Wolf.
Hammergeil. War das Scheiße. Geil. Ja, ich habe es immer gehasst, wenn ich meine Eintrittskarten knicken musste. Also weil früher diese Eintrittskarten, die hatten ja klassisch schon so ein Format wie so ein Geldschein oder teilweise ein bisschen größer.
Ja, oder die Karten von Bayern, die aussehen sahen wie ein Zeichenblock.
Ja, das ist auch noch in diesem harten Papier, ne? So eine Kacke, ey. Nee, aber die meisten Eintrittskarten hatten ja sowas Ähnliches wie ein Geldschein, nur ein bisschen größer. Und die meisten auch so viel zu groß, dass die so minimal aus dem Portemonnaie rausgehen.
Und irgendwann labbert das
so. Genau, und dann hast du die den ganzen Tag beim Ausprobieren, hast du die in deinem Labberportemonnaie drin gehabt, die gucken die ganze Zeit aus der Tasche raus. Dann auch noch irgendwann, wenn es auch noch so schwitzig wurde, so Sommertage, dann sind die auch noch so angenässt, weißt du, wenn du so dran geschwitzt hast. Ey, diese Karte sah nachher aus wie Hulle. Ich habe so viele Karten, die oben an der Ecke dann so in der Mitte eingedatscht sind. Und diese Wolfsburg-Karten waren doch voll geil. Die konntest du reintun, die sahen aus wie unbenutzt, selbst wenn du nach einem Samstagabend irgendwann besoffen nach Hause gekommen bist. Die Karten waren top. Also das Format das fand ich geil. Und vor allem, damit hätte man auch viel mehr sammeln können, wenn die alle so klein gewesen wären, weil so haben die Ausmaße von den Karten ja auch irgendwann jedes Album und jede Pinnwand vollgestopft. Und mittlerweile, also ich sag mal so, wer noch sammelt, das sind doch alles nur noch Schuhkartons.
Ja,
meinst du, es gibt noch Leute, die es wirklich schaffen, alles fein säuberlich in In eine Mappe oder wie ich an eine Wand zu heften?
Ich glaube, so jüngere Leute schon, weil die haben noch Bock dann da drauf, weißt du?
Na, aber ich glaube das Gegenteil, weil jüngere Leute sind ja mit den haptischen Eintrittskarten gar nicht mehr groß geworden. Die kriegen bei 16 von 18 Bundesligisten kriegen die nur noch so ein E-Ticket. Und ich bin ja schon am Überlegen, ob ich jetzt für das Champions-League-Finale, Borussia bietet ja jetzt so Nachdruck an, da die Champions-League-Finale sich ein Ticket zu machen, weil es gab ja keine richtigen. Wo ich auch schon gedacht habe, ja, ist so ein verlorenes Champions-League-Finale jetzt trotzdem worth it, dass man da noch eine Eintrittskarte an der Wand hängt und so, weil es ist klar, ein Finale mit einem eigenen Verein, Champions League ist schon geil, aber ist irgendwie verloren und dann so eine nachgemachte Karte von Borussia, die dann auch aussieht wie so eine Heimspieleintrittskarte, ist irgendwie auch nicht so das ganz Wahre, weißt du?
Ja, ja, ja.
Naja, also der Ausweis, den ich hier in der Hand habe, der ist sehr labbrig und ich habe gerade geguckt, der ist ausgestellt im Jahr 2006.
Ah,
also
geil, aber geile Frisur,
top. Kurz nach meinem 16. Geburtstag.
Warst du da noch in der Beatles Coverband, oder? Wie sah das aus?
Ja, boah, Seiten echt zu lang, ne?
Ja, ja, ja.
Seiten echt zu lang. Ja, das Seiten sind auf, weiß ich nicht, auf
35 Meter mehr.
Das ist echt Wahnsinn.
Ja, also, schön. Der kann weiter da stehen bleiben, Tim. Wenn du mich hier anlässt
von der Seite. Ist auch ein rares Ding, weil wenn man die Dinger, wenn man eine neuen gekriegt hat, muss man die eigentlich mitbringen. Dann wurde hier einen so eine Ecke abgeschnitten. Ne?
Ja, ja.
Und das
ja.
Ding, darf ich das überhaupt erzählen? Also das ist ja offenbar nicht passiert. Sprich, ich habe den ja wahrscheinlich verloren gemeldet.
Vielleicht könntest du das jetzt zur polnischen Grenze bringen. Aber da kommen wir später drauf, ne? Da kommen wir später drauf.
Das Problem an dem Ding ist, es ist natürlich auch seit 2011 abgelaufen. Ja. Der war nur 5 Jahre gültig.
Ja, aber wenn du einen Afghanen jetzt deinen Ausweis gibst, der abgelaufen ist, man hat dann schon mal was in der Hand, weißt du? Das ist ja bei, wenn du dich so reinmogeln willst,
wenn
immer
so
gut.
Wenn ein Afghane mit dem Ding kommt und hallo, ich Tim, oder ja, was?
Ja, sag doch Tim, oder Afghane heißt noch nicht Tim, Alter. Was ist mit dir los, Junge? Tim, der Afghane. Ja, nee, lass den ruhig mal so stehen, der soll mich weiter anlachen.
Ja, warte.
Das ist schön, ja. Ah. Zack. Nee, schön, ist gut.
Guck, neben meiner Reisepasssammlung.
Könnte auch so ein Phantombild sein für so einen Triebtäter.
Nee, dafür ist es nicht schwarz-weiß genug.
Ja, das
und
stimmt.
Und sorry, aber das sieht also maximal nach Pokémon-Kartendiebstahl aus, aber sonst gar nichts, ey.
Ja, du hast schon recht, ist schon ein bisschen zu groß und so Dinger, die so. Ja, schon recht, ist ein bisschen zu groß und alles, was so zu groß ist und so ein bisschen aus der Tasche guckt oder wie die Eintrittskarte aus Portemonnaie guckt, das ist irgendwie nervig da, ne?
Voll.
Weil ich hab einen Kumpel mal gehabt, der wurde mal im Zug angesorgt, weil irgendein WET-Mob ist eingestiegen und der wurde dann gefragt, ob er zum Fußball fährt. Er sagt, nein, ich fahre nicht zum Fußball. Und dann hat der Typ mir gesagt, ach so, weil das BFU guckt aus seiner Tasche, weißt du, aus dieser Cargo muss.
Ich weiß doch mal, welchem Spiel das war.
Großartig. Ja, Folge 152, Tim. Ich habe geisteskranken Sonnenbrand.
Wo, was?
Ich hatte noch nie Sonnenbrand.
Es ist richtig kalt hier.
Ich hatte schon mal Sonnenbrand in meinem Leben, aber ich creme mich ja nie ein. Du?
Ja, manchmal werde ich gezwungen, wenn sich irgendwelche Leute, die mich mögen, ein Auge auf mich haben. Ich selber versuche es zu vermeiden, weil ich will ja braun werden.
Ich mag nicht diese.
Nach rund? Nach rot kommt braun.
Ich mag nicht gern Creme an den Händen. Kennst du das Gefühl? Das ist einfach so scheiße.
Ja, ja, ja.
Ach, kannst du nicht gerne.
Vor allem, wenn man dann auch noch in sandigen Gefilden ist.
Ja, ich bin auch nicht gern am Strand irgendwie. Ich liege nicht gern am Strand rum. Ich finde das scheiße.
Ja, weil Sand scheiße ist.
Ja, Sand ist einfach scheiße. Und ich finde Urlaub auch irgendwie scheiße. Wenn du da irgendwo im Urlaub am Strand liegst. Ich habe auch keinen Bock zu chillen oder so. Und irgendwie, wie gesagt, ich creme mich selten ein. Ja, Hautkrebs und so, alles klar. Und. Aber es passiert nie was. Ich werde halt immer braun und es passiert nie was. Wenn ich dir jetzt meinen Rücken zeige, Tim, der ist geisteskrank groß.
Los, zeig. Du übertreibst komplett.
Was?
Also, das ist doch nicht übertrieben rot. Ja, es ist ordentlich, aber sorry.
Also, ich hatte noch nie so
also jeder Engländer ist nach 2 Tagen deutsche EM schon röter als du.
Also ich hatte noch nie so einen krassen Sonnenbrand. Das tut doch richtig weh.
Der krasse Sonnenbrand deines Lebens?
Safe.
Ja. Ach du bist, also das ist
richtig
ja,
heiß, Digga.
Das ist ja, das ist ja albern, aber
überleg mal, ich kenne das Gefühl nicht, dass mein Körper so heiß ist.
Du hast dein erster Sonnenbrand deines Lebens?
Ja, so ein richtig großes Sonnenbrand, ja. Ich hatte
also mein Freund, da kannst du aber, da gibt's aber, das ist maximal Stufe 1, was du da hast.
Was für eine Stufe 1?
Ja, Verbrennungsstufen, wie heißen die denn?
Ach so, ja, Verbrennungsgrad.
Verbrennungsgrad, ja. Ist eins das Schlimmste oder das Wenigste? Scheiße, ich bin gar nicht im Thema Verbrennung, das hätte ich nicht aufmachen
müssen. Ich glaube, 3 ist schon krasser, oder? 3 ist schon krasser als 1, oder?
Wenn 1 das Wenigste ist, dann hast du 1. Ich weiß nicht, was das Krasseste ist. Was ist denn das Krasseste? Ab wann ist man denn verkokelt? Also ab wann ist denn vorbei?
So 9 bestimmt. Also, Verbrennung 9. Grad, das klingt schon richtig scheiße.
Ja, 9. Grad ist echt. Achso, oder ist das einfach, wie viele Hautschichten verbrannt sind? Ist das die Grade?
Ich weiß nicht genau.
Wie viele Hautschichten hat man denn? Ich habe weder Ahnung noch von der Thematik, noch habe ich linguistisch den Stil hier zu wissen, wie man das überhaupt pluralisiert.
Ich habe überhaupt keine Ahnung von Verbrennung, muss ich sagen. Ey.
Bitte was?
Ich habe keine Ahnung von Verbrennung.
Ja, eben, ich sage ja, ich habe weder Ahnung vom Thema noch von den Wörtern. Ich weiß nicht, ob es Grade oder Gräder sind.
Ich weiß nur, ich brauche jetzt Aftersun. Aber ich glaube, so richtig verbrannte nicht.
Und ehrlich gesagt, ich glaube, Aftersun, das ist auch nur fürs Wohlbefinden. Ich glaube, das bringt der Haut wirklich nichts mehr, weil das ist vorbei, die ist halt verbrutzelt. Und das kühlt halt nur noch. Das ist halt ganz angenehm. Aber ich glaube, gesunden wirst du die Haut nicht mehr.
Ja, das gehört dazu.
Naja. Ja, aber willst du jetzt eigentlich mal erzählen, wo warst du denn überhaupt? Warst du im Urlaub?
Nee, ich war so im Garten unterwegs. Ich habe versucht, einen Baum zu fällen.
Ja, ganz ehrlich, ich war das Wochenende in der Schweiz, da waren es 30 Grad, ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Jetzt komme ich hier wieder an, so Mitteldeutschland, ja, weiß nicht, 22 Grad, alles bewölkt. Also wie kriegt man denn hier einen Sonnenbrand?
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es passiert, gestern ist es passiert und ja, es war heiß. Ich habe mich verbrutzelt. Tim, wir haben sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen zu deinem Baum. Also der Baum polarisiert, ne? Verschiedenste Berufsgruppen haben sich gemeldet, vom Ordnungsamt bis zum Förster. Wir haben eine Umfrage gemacht und der Baum muss weg.
Der Baum muss weg. Ich habe jetzt aber ein bisschen Sorge, dass ich verfolgt werde.
Von wem?
Ich hätte das vielleicht nicht in einem öffentlichen Podcast erzählen sollen.
Von der Baumbehörde?
Naja, von dem Umweltamt. Wenn jetzt hier neben meinem Haus so ein Baum umfällt, dann könnte ja irgendwer nachher auf die Idee kommen, dass ich das war. Und das ist ja Quatsch, ich mach das ja nicht.
Nee, das
machen
wir doch.
Also ist ja alles von der Kunstfreiheit gedeckt hier.
Genau, das ist ja absolut von der Kunstfreiheit gedeckt hier, das ist das ganze Spektakel. Ja, Tim lässt seinen Baum in Ruhe, Tim schubst keine Bäume um. Tim, apropos Baumwolle, kommt die überhaupt aus dem Baum?
Baumwolle kommt aus dem Baum? Boah, da würde ich aber nochmal nachgoogeln.
Wo kommt Baumwolle her? Hat Baumwolle gar nichts mit Bäumen zu tun?
Boah, keine Ahnung, ich glaube nicht.
Wir wissen nicht so
Baumwolle
genau, ne?
Kommt doch vom Schaf.
Aus
wird so ein Schaf wird geschoren und dann wird daraus so ein Garn gemacht.
Und aus dem Garn könnte man dann ein CP-Company-Pulli machen.
Daraus wird dann ein neuer CP-Company-Pullover zum Beispiel. Ja,
und da gibt es ja jetzt relativ viele von meinem Smart-Dresser wieder, ne?
Da ist, es ist zum einen Summer Sale, aber gleichzeitig sind auch noch ein paar neue, oder ist das ein Restock oder sind neue Produkte da?
Ich glaub, neue Produkte.
Ganz neue Produkte,
es ist
ne?
Ein neuer Drop. Ich glaube, man nennt das jetzt Drop. Ich kenne mich jetzt so langsam aus. Ich bin jetzt drin. Ja,
dann erzähl mal, was ist denn neu gedroppt?
Ja, CP-Company hat einen neuen Drop von Klamotten. Und ja, da gibt es alles Mögliche. Ein paar Herbstklamotten schon, ein paar Pullis, gibt es noch ein paar T-Shirts dazu. Also,
ich habe gesehen, Caps.
Eine riesige Auswahl. Es gibt auch ein Cap, ne?
CP Company Cap, die ist, glaube ich, komplett neu. Die habe ich noch nie gesehen vorher.
Nennen die das dann Zip, also Kip, ohne das A?
Oh.
Wäre stark, oder?
Ein Kip. Wobei, ich glaube, das ist zu stillos. Das können die nicht.
Also es gibt neue Shirts, gibt neue Pullis und neue Kips.
Das ist so scheiße.
Ja. Ja gut, halten wir das fest. Und ich glaube, bei Alpha Industries sind auch ein paar neue Klamotten reingekommen. Wir halten ja immer mal ein bisschen ein Auge auf den Shop. Was kriegt man denn da, Tim? Kann man da Geld sparen?
Da kann man richtig Geld sparen.
Bei unserem Partner,
und uns gleichzeitig unterstützen. Code DWITZWOCH bringt euch 15% und uns ein bisschen was.
Uns bringt das auch ein bisschen was.
Ein bisschen was.
Ja, aber keine 15%.
Keine 15%.
Das wäre geil, ne?
Aber
ich glaube, dann wird der Smartdresser nicht mehr so viel Kohle scheffeln.
Also Win-Win-Situation mit Code DWITZWOCH auf alle Klamotten, auch auf die im Sale eigentlich?
Auf
die im Sale nicht.
Auf alle Vollpreisprodukte.
Auf alle Vollpreisprodukte.
Ja, aber dass es einen Sale gibt, können wir ja trotzdem mal hier anreißen.
Ja,
ne?
Es gibt auch einen Sale, da gibt es ja viel mehr als 15%. Also da sind ja viele Klamotten, die für teilweise 50% Rabatt drin sind.
Nee, die werden da richtig verkloppt.
Ja, ja. Ne? Also da müssen wir zugeben, da gibt es keine Code mehr, weil sonst wird der Smartdresser irgendwann echt pleite gehen, wenn wir da auch nochmal 15% raushauen dürfen.
Der nagt schon am Hungertuch, ne?
Ja, das ist grenzwertig.
Ja, ja.
Auf alle anderen Sachen 15% mit Code DWITZWOCH, ja. Das ist eine der besten Möglichkeiten, uns zu unterstützen übrigens.
Absolut, neben unserem Booking-Link, das ist nochmal die andere Geschichte. Aber an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank nach Berlin. Vielen, vielen Dank an The Smartdresser, www.thesmartdresser.de. Ab geht die Fahrt und wir gehen rein in die aktuellen Themen, würde ich sagen.
Rein da.
Was haben wir denn, Tim? Worüber sollen wir als erstes sprechen?
Ja, wir haben viele Themen.
Hast du ein Lieblingsthema?
Ich habe viele Lieblingsthemen. Ich freue mich auch darauf.
Ich freue mich total auf die Flüchtlinge.
Ich freue mich darauf, über Spielberichte zu erzählen. Aber vorher haben wir natürlich Themen, und ich habe es schon in der Einleitung ein bisschen eingeleitet. Es geht überall darum, irgendwie loszuwerden. Und bei Hannover 96 war jetzt das Thema, Kind muss nicht mehr weg. Kind ist weg.
Wer ist Kind?
Martin Kind.
Kenne ich nicht. Das ist krass, ne? Wie lange der schon Thema ist, oder?
Ja, ich würde sagen,
ich glaube, das ist Ende der 90er bei Hannover 96 aktiv, ne?
Ich habe das sowieso nicht verstanden. Ist der nicht auch schon so lange bei Hannover? Es gab doch damals bei Hoffenheim für Hopp diese Ausnahmeregelung, weil der seit mehr als 25 Jahren Geld in den Verein pulvert.
Stimmt, da waren wir irgendwas.
Und da hatte ich dann auch mal gedacht, ist das bei Kind nicht auch möglich? Oder haben die sich da erfolgreich gegen gewehrt, dass der da auch... irgendwie dann darf man, glaube ich, die 50+1-Regel umgehen oder irgendwie so, ne?
Also der ist ja schon seit den 90ern bei 96 aktiv und ich glaube, ich würde mal sagen, seitdem ich quasi zum Fußball fahre, verbinde ich den mit Kritik der Fanszene. Yeah, weißt du, das war jetzt ein ewiger Kampf gegen Martin Kind, weil er ja immer pro 50 plus 1 war und alles Mögliche. Ich weiß noch, das ist auch schon ewig lange her, als so eine deutschlandweite Aktion war, wo überall diese Kind-Hörgeräte-Shops zerstört wurden. Yeah. In Dortmund auch, glaube ich. Und das zieht sich jetzt ja alles schon so in die Länge.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich bin auch damit sozialisiert worden, dass ich solche Läden auch boykottiere. Ich würde nie also Kind macht ja, glaube ich, auch Brillen, ne? Brillen und Hörgeräte. Also Hörgeräte.
Ja, macht er nicht nur Hörgeräte?
Nee, ich glaube, der macht auch Brillen.
Ich weiß es nicht genau.
Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall.
Kannst du mich hören?
Nein.
Geh doch mal zum Hörgeräteshop jetzt, ey.
Ich weiß nicht genau, was der macht, aber ich bin irgendwie. War so ein Laden, wo ich immer gedacht habe, boah, da werde ich nie hingehen. Also genauso wie ich dann auch von Anfang an gesagt habe, ich werde niemals mir einen Red Bull kaufen.
Ja,
oder so,
ja, das ist
so. Und ich fand es immer interessant, dass manche da trotz dessen, dass man im Grunde dieses Konstrukt RB oder auch Kindsmachenschaften, dass man das Ganze verurteilt, aber gleichzeitig die Produkte, die das unterstützen, konsumiert. Also, bestes Beispiel ist ja Red Bull.
Also ich weiß genau, dass mein Protest, habe ich keine Ohrenprobleme, aber ich würde auch nicht zu Kind-Hörgeräte gehen, aber ich weiß auch genau, das bringt überhaupt nichts, ob ich da jetzt hingehe oder nicht, aber es ist für mich persönlich so meine Symbolik meine Solidarität mit dieser Sache.
Absolut.
So,
weißt du? Ja. Guck mal, ich bin absolut Energy-süchtig. Aber trotzdem würde ich mir niemals einen Red Bull kaufen, einfach weil ich mir denke, boah, wäre mir das unangenehm, mit so einem Ding durch die Straße zu laufen, weißt du? Noch nicht mal, weil ich denke, ja, die 1,69 oder was die Kacke kostet, die werden jetzt RB nicht nach vorne bringen. Und ich glaube sogar, wenn das jetzt alle machen, die hier zuhören, dass sie keinen Red Bull beispielsweise trinken, das ist ja schon eine Kommazahl, die sich da ändert.
Also das würde ich jetzt erstmal anraten. Und wenn genau die Leute, die das dann alle machen, auch Aufruhr bei Steady oder Spotify abonnieren. Das wäre geil.
Das wäre echt top. Das machen wir, weißt du, was wir machen? Wir machen im nächsten Jahr, machen wir es so, dass wir anstatt einer Dwitz-Tasse als Dankeschön einen roten Monster verschicken. Oder?
Das, ja,
dürfen
das
wir, dürfen wir das? Dürfen wir Getränke verschicken?
Ja, keine Ahnung. Wir dürfen viele Sachen nicht, die wir einfach machen. Also von daher ist das auch scheißegal, oder?
Ja, das wäre nämlich was, weil roter Monster ist ja Rarware. Und ich lasse die ja immer importieren und dann kann ich für alle Dwitz-Kids hier noch roten Monster bestellen.
Was ist denn jetzt hier mit Kind passiert? Ist Kind weg? Kind muss weg.
Kind ist weg, hieß es zumindest so kurzzeitig.
Ich dachte zwischenzeitlich auch, die Wogen hätten sich so ein bisschen geglättet, als die Fanszene von Hannover ihm zum Geburtstag gratuliert hat. Die haben mir ja die Torte darüber gegeben. Dachte ich eigentlich, da wäre alles durch jetzt. Das wäre wieder okay, aber der wurde ja 80, glaube ich, ne? Der Mann ist einfach 80.
Das also, reicht doch. Das ist auch immer so der Gedanke, wo ich oft schon überlegt habe, ist nicht das Problem irgendwann von selbst gelöst?
Von selbst weg, ja.
Also es ist ja, Hannover 96 ist ja schon seit Jahren dieses bekannte Problem und das hat sich ja bei dem Investoren-Deal jetzt auch gezeigt, dass da irgendwie nicht so ganz klar ist, wer eigentlich welche Weisungsrechte und Entscheidungsrechte und Mitspracherechte hat, weil...
Die Wahl war ja geheim bei dem Investoren-Deal, also wir wissen ja nicht, wofür Kind gestimmt hat.
Das ist korrekt, natürlich. Das Problem ist, dass quasi der Kind als Vertreter von Hannover 96 an dieser Versammlung teilgenommen hat. Eigentlich aber der Verein ihm weisungsbefugt ist. Sprich, er muss sich eigentlich an das halten, was der Verein ihm gesagt hat. Ob das der Fall war, wissen wir nicht. Mutmaßlich war es nicht der Fall. Darum ist das Thema nochmal hochgekocht und es musste geklärt werden, muss der Kind eigentlich sich an das halten? Oder ist er quasi als Geschäftsführer der
Was sind die überhaupt? Ist das eine GmbH oder was?
Ja, genau, der ist, glaube ich, Geschäftsführer der Management GmbH oder so. Genau,
das ist ein ganzes Vereinskonstrukt,
werden wir jetzt hier nicht aufdröseln können, weil das schafft ja sonst auch niemand. Von daher, was sollen wir da jetzt groß versuchen? Auf jeden Fall war es nicht so ganz klar, ob er dadurch, dass quasi die Teile des Vereins ausgelagert haben, da eigene GmbHs gegründet haben und er da wiederum Geschäftsführer ist, ob er als der Geschäftsführer dieser ausgelagerten GmbHs seine eigene Meinung haben darf und was anderes abstimmen kann. Als Hannover das vor 2 Jahren gemacht hat, war er quasi so ein laufender Prozess und dass er abgesetzt wurde, Kind hat dagegen geklagt, hat auch Recht,
hat immer Recht bekommen.
Hat Recht bekommen, ne? Hat, glaube ich, zweifach Recht bekommen vom Landgericht Hannover. Dann hat Hannover 96 da Einspruch erhalten, dann sind sie vor das Oberlandesgericht nach Celle gegangen. Auch dort wurde erstmal pro Kind entschieden und Hannover ist aber da noch weitergegangen und ist letztendlich vor den Bundesgerichtshof gezogen. Also
Karlsruhe.
In letzter Instanz, genau.
Die haben die Entscheidung
am Ende, ne? Instanz die nach Karlsruhe.
Da drauf, also.
Das sind die Jungs in Rot, ne? die da sitzen mit den Roben. Und da ist jetzt tatsächlich rausgekommen, dass das Ganze rechtens ist. Also, dass Hannover 96 seinen Geschäftsführerkind absetzen durfte, obwohl er gleichzeitig die vereinseigene Management GmbH geführt hat, beziehungsweise die wollten ihn als Geschäftsführer der vereinseigene Management GmbH abberufen. Also lange Rede, kurzer Sinn, weil so ganz im Thema, ganz verstanden haben wir es auch nicht.
Nee, das bei solchen Themen, da muss man immer bei Sportschau, die drösen das immer auf. Ne? Yeah, Sportschau.de, die machen das. Wir sind dafür da, Hörgerätsgeschäfte zu zerstören. Also da sind die Verteilung klar aufgezeigt.
Wir machen Druck.
Wir machen Druck, ja.
Aber das, also Kind ist dahingehend jetzt tatsächlich abgesetzt worden. Das war auch die letzte Instanz. Von daher ist das, glaube ich, dann auch direkt rechtskräftig. Das Kind jetzt nicht mehr als Geschäftsführer der Management GmbH agieren darf. Das bedeutet aber nicht, und jetzt kommen wir direkt zu der offenen Frage, ob Kind jetzt wirklich weg ist, das bedeutet nicht, dass Kind jetzt gleichzeitig seine anderen Geschäftsführerparts in diesen ganzen aufgesplitterten GmbH und Co-KGs und KGAA und was es da alles gibt, gleichzeitig auch aufgeben muss. Also
der ist noch Geschäftsführer bei 100 Zweigen gefühlt, ne? Von Hannover 96 und sitzt auch im Aufsichtsrat. Sein Sohn steckt da auch noch irgendwie drin. Ja, halten wir fest, Hannover ist noch nicht kinderlos und ich gehe davon aus, es ist da auch weiterhin, je nachdem, wie Martin Kind sich da einbringt, Kindeswohlmissbrauch gibt, Tim.
Ich hätte sonst noch gesagt, ja, es wird Hannover wahrscheinlich weiterhin die Ein-Kind-Politik geben.
Ein-Kind-Politik?
Ein-Kind-Politik.
Was ist Ein-Kind-Politik?
Aus China.
Was ist das denn?
Du hast noch nicht von der Ein-Kind-Politik in China gehört?
Ach, dass die nur ein Kinder...
Wurde es wegen der Überbevölkerung irgendwann das Gesetz der Ein-Kind-Politik eingeführt, dass Paare nur ein Kind haben dürfen, was dazu geführt hat, dass auf einmal...
Jetzt kommt komisches Fachwissen.
Ja, jetzt kommt sehr komisches Fachwissen. Aber was dazu geführt hat, dass auf einmal die Anzahl der männlichen Kinder, also der Jungs, deutlich gestiegen ist, was daran lag, dass wenn Eltern nur ein Kind bekommen dürfen, haben sich dann oftmals dafür entschieden, ja, das Mädchen... verschwinden oder abgetrieben werden oder nicht mehr Existenz waren, ich weiß es nicht, auf jeden Fall vielleicht oder auf dem Papier nicht da waren, aber es waren offiziell ist dann dadurch der Anteil der Jungen sehr stark gestiegen. Ich glaube, deshalb wurde die Ein-Kind-Politik auch wieder abgeschafft.
Das war Telegram, Tim. So,
Was hat Telegram überhaupt nichts zu tun?
Welchen Gruppen hast du denn wieder unterwegs?
Das ist reines Politwissen, also sorry, hat auch mit Telegram-Gruppen nichts zu tun.
Spielerbruch in Norwegen, Tim.
Ja, ich würde an der Stelle auch ganz schnell das Thema wechseln wollen hier.
Rosenborg-Trondheim hat gespielt. Rosenborg-Trondheim hat gegen Lillestrøm gespielt und Anfang des Jahres wurde der VAR in Norwegen eingeführt. Das ist noch ganz frisch, ne?
Anfang des Jahres klingt immer ein bisschen kurios, liegt aber einfach daran, dass Norwegen ja im Jahresturnus spielt.
Ja, Norwegen war ja so eine der Bastionen, die noch vom VAR befreit waren. Ich glaube...
es ist natürlich auch als Nachbarland
Schweden.
Als Nachbarland von Schweden, die jetzt jüngst ja zum dritten Mal sich, glaube ich, gegen den VAR entschieden haben. Ich glaube, der Verband versucht das jeden Sommer irgendwie so durchzukriegen, dass man in der nächsten Saison dann doch mit VAR spielt und die Vereine stimmen aber immer dagegen und das war jetzt, ist jetzt gar nicht so lange her, ich glaube im April oder Mai war es jüngst so, dass sich Schweden mal wieder dagegen entschieden hat und in Norwegen ist er eingeführt worden stößt nicht bei allen auf Zufriedenheit.
Ja, es gibt seit jeher Regenprotest und es ist ähnlich, würde ich sagen.
Regenprotest?
Regenprotest.
Was ist denn
Regenprotest?
Ach, Regenprotest.
Regenprotest gibt es sicherlich auch. Es herrscht reger Protest, Tim, seit Einführung und der wird radikaler. Und das erinnert mich so ein bisschen an diesen DFL-Investoren-Einstieg, weißt du? Hat das erst so locker flockig versucht.
Ich sag auch, da haben sich viele was abgeguckt. Also,
ja, ne? Vermutlich auch, klar.
Also definitiv. Ich glaube, wir hatten das auch damals, als es dann, damals, es ist ja auch einfach erst... 3 Monate her, 4. Aber wir haben ja damals gesagt, dass in Zukunft wahrscheinlich oftmals es ein Druckmittel von Fanszenen und von Ultragruppen sein wird, solche Methoden anzuwenden, weil es einfach funktioniert hat und weil sich Verbände da auch nur schlecht oder Vereine und Verbände schlecht gegen wehren können, denn eine Maßnahme dagegen wäre ja einfach ohne Zuschauer zu spielen und das ist ja auch in niemandems Interesse.
Ja und ähnlich wie in Deutschland hat man dann versucht, das Spiel zu unterbrechen, das hat auch mehrfach geklappt mit fliegenden Tennisbällen, die kennt man, mit ferngesteuerten Autos, da haben wir auch schon mal was von gehört. Was jetzt anders ist, vielleicht landestypischer, Fischfrikadellen sind auch geflogen, Tim. Die gab es ja in Deutschland, glaube ich, nur bei Jena gegen Rostock, oder?
Nee, das waren richtige Fische. Fischfrikadellen gibt es, glaube ich, nur in Bremen.
Fischfrikadellen? Hast du schon mal Fischfrikadellen gegessen?
Ja.
Ich glaube, in Emden, im Stadion.
Oh, stimmt, ja, in Emden auch. Ja, das kann auch sein.
Was wäre so dein liebstes Fischgericht, Tim?
Fischstäbchen.
Fischstäbchen.
Ich esse ja kein Fisch mehr, aber Fisch habe ich noch nie gerne gemocht. Also das war jetzt, jetzt auch, wo ich dann irgendwann angefangen habe, so ein bisschen auf Fleisch und Fisch zu verzichten. Aber Fisch habe ich jetzt noch nie gefeiert, außer Fischstäbchen. Also das war ordentlich paniert, war im Grunde nur Panade, was man dann geschmeckt hat. Deshalb war nie ein großer Fisch-Fan. So ein Fischstäbchen-Brötchen oder so ein Fischfrikadellenbrötchen, das fand ich okay. Aber ich hatte jetzt niemals so...
Wie ist mit Thunfisch? Thunfisch ist doch geil.
Nee, finde ich
nicht. Warst du nie Fan von Thunfisch?
Nein, auch nie.
Ja, Thunfisch habe ich mir oft reingeballert, so in so Fitnesszeiten und
ich
so.
Ich hätte auch niemals, wie heißen denn diese Brötchen? Matthias?
Ach, das ist scheiße, oder? Das ist asozial,
ey. Fand ich das immer schlimm,
Matthias,
ey.
Alter. Ich habe noch nie Matthias-Brötchen gegessen, aber ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn ich da reinbeiße. Yeah, yeah. Das ist so richtig ekelhaft, Alter. Und dann sind da diese ganz komischen, riesen, runden Zwiebeln drauf. Weißt du, das sind Riesenstücke. Was soll das?
Wobei, die kannst du das Mettbrötchen auch knallen.
Ja, nee, Matthias oder Heringsfilet oder so. Oder kennst du dieses, was man sich aufs Brot schmiert, dieses Heringsfilet, was man so aufziehen muss? Was so Omas immer essen?
Nee.
Absolut.
Ja, ich glaube, ich weiß, aber ist überhaupt nicht meine Welt. Ja,
ich finde so Lachs geil, so Lachsfilet oder so. Lachs ist geil, aber es ist meistens wahrscheinlich viel zu teuer. Ich esse das auch so gut wie gar nicht. Aber so Fischstäbchen finde ich auch irgendwie asozialweise nicht.
So gut wie gar nicht oder so gut wie gar nicht?
Wie gar nicht. Wie gar nicht.
Ach so, wie.
Als wie.
Ich dachte gerade, vegan. Als vegan. Vegan-Lachs.
Nee, sowas, das schmeckt alles scheiße. Diese Ersatzprodukte schmecken alles scheiße.
Die Fischersatzprodukte?
Ja, kannst du vergessen. Da kann ich auch einen Laptop essen.
Wobei, ich hab mal vegane Fischstäbchen gegessen. Die waren okay.
Nee. Das ist doch scheißegal.
Das knallst du eh in eine Fritteuse und das schmeckt doch alles nur noch nach Fett und.
Ja, aber ich will einfach, das ist doch egal. Ich will dafür, dass dafür ein echter Fisch gestorben ist. Der soll richtig erschlagen worden sein. Und dann,
du müsstest vielleicht einmal in Trondheim jetzt durchs Stadion gehen, da hast du ein paar, die rumfliegen.
Ist es noch okay, so mit Essen zu werfen?
Ja, das fand ich ganz interessant.
Ich meine, so aus norwegischer Sicht, die denken ja immer so ein bisschen weiter.
Stimmt, ja. Ja, stimmt. Die Norweger sind eigentlich ein paar Jahre vor uns, ne?
Ja, ja.
Fand ich auch interessant. Also diese Meldung hat es ja dann teilweise auch so in die Mainstream-Medien geschafft. Ich glaube, unter anderem war es bei Tagesschau oder bei Sportschau, auch irgendwie bei Insta mit drin. Und ich habe dann natürlich durch die Kommentarspalte gelesen und fand es sehr witzig, dass es im Grunde nur zwei Arten von Leuten gab, die geantwortet haben, was mir so ein bisschen zeigt, dass die Leute immer das lesen, was sie interessiert. Also die einen haben dann geschrieben, ja, genau so muss es sein, scheiß VAR und bei der EM wurden wir auch beschissen und bringt gar nichts und bla bla bla.
Ach so, die Nummer. Die Nummer, dass die einen gesagt haben,
yo, Protest ist richtig, weil VAR ist scheiße. Und diese andere Bubble war aber nicht jetzt so in die Richtung, nee, VAR ist schon gut, sondern die war nur so in die Richtung, was für Assis mit Lebensmitteln zu werfen. Das war so der Gegenpol, wo ich gedacht habe, ja, okay, ist ein Punkt, aber das ist ja gar nicht das Thema gerade. Also es gibt in meinen Augen ja im Grunde nur zwei Themen, wo es sinnvoll ist, danach drüber zu reden. Das eine ist die gewählte Protestform in Ordnung? Also sprich, darf man Spiele unterbrechen, wie es ja bei uns ja auch der Fall war? Und das andere ist ja dann das Thema als solches. Also ist der VAR korrekt? Aber jetzt zu sagen, ja, die Fischfrikadellen, das ist das falsche Mittel, das ist ja einfach dann nicht mehr zielführend. Weißt du, dann reden die Leute über Lebensmittelverschwendung und solche Geschichten, anstatt so darüber zu reden, ist es hier gerade eine zumutbare Unterbrechung vom Spiel. Von daher, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber danach, die Tennisbälle haben es ja wieder rausgeritten.
Die Tennisbälle haben es wieder rausgeholt. Es gab mehrfache Unterbrechungen des Spiels. Dann wurde in der Unterbrechung auch darüber debattiert, ob man alle Fans aus dem Stadion schmeißt. Und zu so einem großen Spiel kommen auch 20.000 Leute oder so mit Sicherheit, ne?
Ja, wobei, ich habe auch kurz mal geguckt, so ein großes Spiel ist es ja irgendwie dann doch nicht gewesen.
Wie viele waren da? Waren nicht so viele da?
Ich weiß nicht, wie viele da waren, aber ich habe jetzt nur einen Blick auf die Tabelle geworfen.
Nee, also, aber ich meine von den Zuschauern her, da werden ja 20.000 Leute sein.
Meinst du, waren 20.000 Leute?
Ach klar, bei Rosenborg gegen Lindström sind 20.000 Leute.
Ich weiß nicht, ob das jetzt in Norwegen aber auch was, ja, die Erfolgschancen verbessern lässt, denn den VAR abzuschaffen, das ist schon eine Nummer, ne? Also das wird, glaube ich, noch eine, weiß nicht, ob das mit Protesten so easy ist.
Ist eine krasse Nummer und da denke ich mir auch, ist die Fanszene von Norwegen so groß, weißt du, also
ja, und auch,
geht das auch
und
bei auch, Bodo Glimt?
Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der norwegischen Vermarktung aussieht, international, aber ich sag jetzt, also weder Rosenborg gegen Lillström noch Bodø Glimt gegen Viking Stavanger wird irgendwo in Spanien übertragen. Also das, weißt du, da gibt es ja keine TV-Gelder, die jetzt großflöten gehen. Von daher ist das, glaube ich, jetzt das Druckmittel ist jetzt nicht so krass, wie das deutsche Fanszenen haben, indem sie auf den Spielablauf Einfluss nehmen.
Ja, wir bleiben da am Ball, was diesen Protest angeht. Das geht ja jetzt schon eine ganze Weile und ich finde es halt sehr analog zu diesem DFL-Investoren-Protest. Ja, ich meine, wir hätten auch schon mal drüber gesprochen.
Irgendwie
hat das so ein Rundschreiben geschickt oder so, ne?
Irgendwo im Hinterkopf habe ich es gehört, aber trotzdem war es so, wir uns hier eigentlich wöchentlich mit solchen Themen beschäftigen, dass das jetzt passiert ist, hat es ja dann doch wieder wesentlich deutlicher in unsere Bubble auch geschafft.
Ja,
ne?
Ja.
Und das zeigt ja schon, dass das dann vielleicht doch ein Erfolg war. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Also wer in Norwegen unterwegs ist in den nächsten Wochen, kann ja mal gerne beschreiben. Bescheid sagen, was so abgeht. Also sportlich ist die Saison sowohl für Rosenborg als für Lillström jetzt nicht so relevant, als dass die jetzt irgendwie sich groß mit dem Verein arrangieren müssen. Also Rosenborg muss vielleicht noch aufpassen, dass sie nicht absteigen. Lillström selber ist im toten Mittelfeld. Die werden jetzt nicht, weißt du, du hast ja nochmal einen anderen Hebel, wenn dir alles egal sein kann, auch sportlich. Wenn jetzt eine Mannschaft um die Meisterschaft spielt und dann eventuell vom Verband bestraft wird, ich kann mich daran erinnern, dass es in der letzten Saison war es bei Hannover 96, glaube ich, bei einem Spiel, bei Hannover 96 bei einem Spiel so, dass die gegen Fürth gespielt haben und man auch gedacht hat, da könnte es jetzt kritisch werden, vielleicht brechen die es jetzt ab. Und dann hat Hannover 96 dieses Spiel aber irgendwie so um die 70 Minuten gedreht, waren 2-1 vorne, waren auf einmal auf dem Aufstiegsplatz, wo man gedacht hat, und dann kam nichts mehr. Und ich dachte, ja, da könnte mir vorstellen, dass das da gerade so ein bisschen der sportliche Teil reingerutscht ist, dass die jetzt nicht diese wichtigen 3 Punkte da nochmal riskieren wollen.
Und bei Rosenborg-Lillström war natürlich auch der Faktor da, dass einfach 2 große Fanszenen am Start sind, ja. Die sich das so vielleicht auch ein bisschen rausnehmen können. Ich kann mir vorstellen, dass die Gäste da auch mal gerne gegen den Ström schwimmen und
und Rosenborg gegen die Borg.
Ja, und Rosenborg macht da dann auch gerne mit.
Rosenborg.
Rosenborg. Ne? Rosenborg. Ja, da gibt es Ärger. Ich habe dich schon mal gesehen, Tim, Rosenborg.
Habe ich auch schon gesehen.
Im Europokal. Ich habe Rosenborg immer Europokal
gesehen. In Nordschöpping.
In Nordschöpping. Waren
wir zusammen? Waren wir zusammen wahrscheinlich.
Stark. Und wie war's? War eine Scheiße, oder?
War ganz okay.
War ganz okay?
Ja.
Gab es nicht auch Nordschöpping-Trikots? Ich habe ein Nordschöpping-Trikot.
Habe ich auch, ja. Nordschöpping-Trikot.
Es gab gratis.
Damit alle in Weiß auflaufen. Und wir haben uns natürlich auch fix dran gehalten.
Ja, ja.
Haben das Spiel im Nordschöpping-Trikot geguckt.
Ich weiß noch, dass ich mal mit dem Nordschöpping-Trikot pumpen war.
Ist Nordschöpping eigentlich einer von den Namen, wo es unangenehm ist, wenn man den richtig ausspricht? Weil eigentlich muss man ja Nordköpping sagen.
Ja, das ist wie Köttbullar, oder?
Ja, und jetzt sagen wir so selbstverständlich Nordschöpping.
Ja, wir sind jetzt richtig
viele mega arrogant. Ja. Das ist ja so unangenehm. Ja, das ist echt so ein Schöttbuller-Ding, ne?
Weil man sagt alle Sachen falsch, ja, aber Nordschöpping ist plötzlich richtig.
Boah, also wir sind solche Affen, ey.
Also wir waren mal IFK und Nordschöpping.
Ja, also von jetzt an Nordköpping, würde ich sagen. Ja,
Nordköpping und Legia Warschau,
ne? Warschau.
Legia Warschau.
Warschau.
Sollen wir über Legia sprechen?
Legia, ja, müssen wir in dieser Woche, glaube ich.
Legia hat reingehauen. Ne? Legia hat es geschafft, in allen Ländern in den Medien zu sein.
Das schaffen sie öfter, würde ich behaupten.
Ja, ja, ja.
Auch, weil da ja oft, also choreotechnisch, jetzt muss man in dieser Woche natürlich ein bisschen aufpassen, wie man es formuliert. Die sind chorotechnisch aber schon recht weit vorne. Also das ist ja schon.
Ich sehe schon Twitter kochen.
Ja, ja, ja. Also sagen wir mal so, handwerklich oft gut gemacht. Das ist ja einfach so.
Legia macht oft so. Also Legia macht viele Choreos, die nichts mit Legia zu tun haben, ne?
Ja,
also,
ja, ja.
Es kommt immer irgendwas mit Soldaten, die sitzen auf so einem riesigen Pferd oder so mit so
ist
einer,
auch,
wie heißt das, so eine Lanze haben die dann oder so, weißt du?
Mein erster Gedanke, wenn ich an eine Legia-Choreo denke, ist...
Gegen UEFA irgendwas?
Nee, gegen The Germans damals, also beziehungsweise an die Erinnerung an die deutschen Kriegsverbrechen.
Ja, ja, ja.
Wo dieser Soldat, dessen Kopf man nicht sieht... Die Pistole an so einen Kinderkopf,
ja.
Und dann auf dem Spruchband, glaube ich, heute vor 70 Jahren oder so haben die Deutschen 160.000 Kinder getötet oder Menschen und Kinder oder Erwachsene und Kinder irgendwie so und unfassbar martialisch. Also wirklich so ein, weißt du, hast riesengroß und Kinderkopf mit einer Knarre am Kopf. Aber gleichzeitig
sieht es immer halt geil aus.
Im Hintergrund, ne? Genau, im Hintergrund die Kurve macht dann einfach so die polnischen Nationalflaggen mit Rot und Weiß und so. Also Gesamtbild echt krass, war in dem Fall auch, glaube ich, jetzt nicht, dass es kritisch gesehen wurde, weil es ja einfach eine Erinnerung an ein Verbrechen war, was man nicht vergessen sollte.
Aber es ist so irgendwie so ein Ding von Legia, dass die auf viele Sachen machen, die nichts mit Legia
zu tun haben. Genau, und ansonsten hast du natürlich recht. Ja. Also nächste Choreo, die ich von Legia direkt im Kopf habe, ist natürlich dieses UEFA-Ding.
Das UEFA-Schwein.
Das UEFA-Schwein, genau. Und ja, ich sag mal so, das, was sie jetzt diese Woche gezaubert haben, das wird auch lange in Erinnerung bleiben.
Was haben sie denn diesmal gemacht, Tim? Was war da los?
Also optisch zu sehen war erstmal klassisch, glaube ich, auch wieder die Kurve in Nationalflaggen in Rot-Weiß. Das ist so ein Standardelement, würde ich behaupten, wo die Vereinsfarben ja bekanntermaßen eigentlich grün-weiß sind oder grün-weiß-rot, aber nicht nur rot-weiß zumindest. Dann war ein großes Hochziehelement, also eine Blockfahne, die vertikal hochgezogen wurde. 3 Personen waren drauf zu sehen, mittig eine recht hübsche Dame mit einem Teller, wo ein Schweinekopf drauf zu sehen war. Rechts und links Jungs des Kalibers eher handwerklich begabt. Der eine mit einem Hammer, der andere mit einem Was, ein Baseballschläger oder eine Holzlatte
aber
einfach?
Aber trotzdem auch so Schwiegersohn-Typen. Ne? Keine Vollassis, ne?
Ja, haben sie schon gute Models rausgesucht. Ja. Für die. Das stelle ich mir auch, da frage ich mich auch jedes Mal, wer die Motive entwirft. Ob die da wirklich dann da sitzen und gucken, wie sie das zusammen photoshoppen, dass sie die Zeichnungsvorlage da haben. Denken so, ja, wir brauchen noch jemanden, der gut aussieht, aber einen Baseballschläger gut. Und dann auch noch so eine Basecap oder wie heißen diese Baskenmützen?
Macht der hübschen Frau mal blonde Haare, Titten und einen Teller mit dem Schweinekopf drauf.
Und natürlich ein Christkreuz am Hals, ne?
Eine Kette. Mir fehlt das Christkreuz.
Christkreuz? Wie heißt denn das?
Keine Ahnung.
Kreuz? Eine Kreuzkette.
Kreuz, ja, jeder weiß, was gemeint ist.
Ein Kruzifix. Heißt das Kruzifix?
Ich weiß es nicht.
Oder ist Kruzifix was anderes? Oh, bye.
Nein, das ist, glaube ich, auch ein Kreuz, oder? Mhm. Nee, komm, lass uns
das. Eine Kette mit einem Kruzifix.
Kette mit einem Kreuz.
So, die auf jeden Fall, also das erstmal zum Motiv. Und dann riesengroß die Zaunfahne Refugees Welcome.
Ja, und da spekuliert jetzt natürlich die Presse, wie das gemeint ist, ne?
Das könnte angesichts des abgeschlagenen Schweinekopfs auf dem Frauenteller, des Hammers und des Baseballschlägers natürlich eventuell tendenziell ironisch gemeint sein.
Das könnte ironisch gemeint sein, da hat die Presse auch schon gemutmaßt, ja, es hat sich zwar noch keiner geäußert, aber es könnte sein, dass es um die Migrationspolitik geht, war stark, richtig gut, ja, richtig gute Journalisten in Polen am Werk, aber es gibt ja auch, also das ist ein ganz großes Thema gerade in den Medien und auch in verschiedenen TV-Formaten findet statt, zum Beispiel gab es eine Sondersendung bei Frühstück bei Rimanowski. Das ist ein geiler Sendungsname, oder?
Ja, das ist Frühstücksfernsehen, oder? Polnische Frühstücksfernsehen wahrscheinlich.
Wo dann auch Frühstück bei Rimanowski ist einfach großartig. Ja, Folgenname?
Frühstück bei Rimanowski? Ja, ist schon stark. Witzig, ist schon stark, ja. Ja. Ja, vor allem, weil so diese polnischen Nachnamen, die haben für uns immer so ein bisschen was, ein bisschen martialischer, ein bisschen, ich will es gar nicht abwertend sagen, aber so ein bisschen.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass die Leute sehen irgendwie wie krass aus, aber die haben nur so eine Verniedlichung mit dem
Kiel. Nee, das meine ich gar nicht. Das meine ich gar nicht, sondern ich meinte eher, dass für uns so diese Leute mit so einem meist polnischen Namen, das ist für mich so irgendwie so Bergbauermentalität, so Arbeiter. Ach so, weißt du, so Arbeiter und so. Und wenn dann jemand mit so einem Nachnamen quasi einfach so sein Frühstücksfernsehen macht, das klingt für mich irgendwie komisch. Also das denke ich so, müsste der jetzt nicht hier gerade auf Schicht sein?
Ein Stück bei Rimanowski. Ist ja, mehr oder weniger ist es ja eine Schicht. Da waren verschiedene Politiker geladen, die haben auch gesagt, ey, also aus Warschau auch geladen, die haben auch gesagt, ey, das kann nicht sein, dass die Stadt diesen Verein unterstützt und ganz viele verschiedene Medien haben darüber berichtet. Ich habe einen Bericht aus Bosnien gefunden, von der Seite, die muss man kennen, Tim. Sportsport.ba, großartiger
Sportsport, ne?
Sportsport meine ich, oder?
Nee, ich glaube Sportsport.ba.
Sportsport.ba.
Ich weiß nicht, ich hätte jetzt Sportsport.ba gesagt.
Sportsport.ba, ja. Also geiler Name. Die haben berichtet, es scheint nichts mit dem Verein oder dem Sport zu tun zu haben. Höchstwahrscheinlich bezieht sich die Haltung der Fans auf die Wiederwahl von Ursula von der Leyen, die sich für Flüchtlinge einsetzt als Präsidentin der Europäischen Kommission. Nee. Was ist das denn, Alter?
Hervorragend. Hammerhart. Da kann man es auch direkt mit Martin Sonneborn halten, ne? Europa nicht den Laien überlassen.
Ja, ja, absolut.
Sehr, weiterhin sehr starken Slogan.
Ja, sollen wir ein bisschen aufdröseln, wie es zu dieser Choreo gekommen ist und was dahinter steckt?
Ja, ich glaube, das müssen wir, weil jetzt grundsätzlich kann man natürlich direkt mal, ja, will jetzt nicht verurteilen sagen, man kann es natürlich deutlich kritisch sehen, wenn ja dermaßen gegen, ja, schon tendenziell muslimische Flüchtlinge geschossen wird, also verbal. Polen hat natürlich da aber auch ein Problem, denn Polen ist ja nun mal als Land mit EU-Außengrenze ein Stück weit besonders betroffen.
Land mit EU-Außengrenze, immer scheiße gerade.
Ja, absolut. Ja, ja. Also Polen hat da wirklich eine undankbare Situation. Also sag mal so, wenn du deine EU-Außengrenze so in der Schweiz hast, dann ist natürlich nicht das Riesenproblem. Ja, aber wenn dein Nachbar dann halt Alexander Lukaschenko heißt und Diktator von Weißrussland, Machthaber, sagen wir mal.
Der wurde doch gewählt, ganz normal, oder nicht?
Ja, das ist ja schon der Stein des Anstoßes, denn gewählt wurde er ja so nicht wirklich. Also,
du hast doch deine Infos nur schon, von ZDF oder schon, was? Das ist eine Mainstream-Wähl. Warst du da bei der Wahl? Warst du Wahlhelfer?
da fängt es, glaube ich, schon an. Ich glaube, unabhängige Wahlhelfer gab es da nicht so massig. In jedem Fall wurde...
Das gibt es da nicht mal, oder?
Wahlhelfer? Ja. Wahrscheinlich nicht. Also Lukaschenko ist seit 1994 an der Macht in Weißrussland und bei der letzten Wahl im Jahr 2020 gab es wohl so dermaßen viele Auffälligkeiten bei der Wahl, dass die EU und auch weitere Nationen weltweit das nicht anerkannt haben. Also für die EU ist Lukaschenko nicht der legitimierte oder nicht der demokratisch gewählte Machthaber in Weißrussland.
Aber es wurde doch entschieden, dass er das für immer bleiben kann, oder nicht?
der hat, glaube ich, Anfang des Jahres sich zumindest eigenständig eine lebenslange Immunität
selbst unterschrieben.
Das war sehr, sehr geil.
Das ist so wie sich einen Krankenschein so selber machen, weißt du? Großartig.
Das klingt so ein bisschen wie früher, wenn die Kinder sich selbst bei der Schule unterschuldigt haben.
Ja.
Tom ist heute krank, unterschrieben meine Mama. Das ist so ungefähr ist das. Und Lukaschenko ist jetzt in seinen Augen weiterhin Machthaber Weißrusslands. Und aufgrund der Sanktionen, also die EU hat natürlich gesagt, nee, so funktioniert es aber nicht und hat dann da relativ viele Sanktionen ausgesprochen. Schon 2020 war gar nicht so krass bei uns Thema, glaube ich. Also die Proteste gegen Lukaschenko schon, aber dass da auch Wirtschaftssanktionen erhebt worden sind oder verhängt worden sind, war mir nicht so präsent, ehrlich gesagt.
Wenn ich sowas höre, dann liest man das immer und dann steht ja auch immer so, auch bei Ukraine. Ukraine ist ein großer Händler, was so Weizen angeht und irgend so ein Kram, weißt du?
Ja.
Und dann Belarus macht irgendwie, was machen die? Rohöl, Mais, Fleisch oder irgendwas?
Ahnung,
ganz komisch.
Also weiß ich nicht.
So was checke ich nicht.
Weder in letzter Zeit noch habe ich früher irgendwo mal auf meinen konsumierten Gütern gelesen, Made in Belarus.
Ja,
oder?
Made in Minsk.
Ja,
das ist doch das leckere Gulasch aus Minsk. Weißt du,
also
das
setzt du die Fall noch nicht. Hätte jetzt auch null gewusst, dass es irgendwo große Importwaren gibt. Aber
sowas weiß ich nie, was von irgendwo kommt. Weißt du, wenn ich das immer lese, es gibt so Embargos, Sanktionen und dann.
Ja, doch, meine Fußballtrikots kommen aus Kambodscha. Das weiß ich schon immer noch. Dass die Kinder da zusammengestrickt haben, aber also bei wenig Sachen, also ich gucke schon so ein bisschen, was da jetzt genau draufsteht, made in, je nachdem, was es so ist.
Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, wenn man das so hört, dass es eine Sanktion gibt und dass Belarus oder irgendein anderes Land ist ein großer Importeur für das und das und das, dann würde ich das nie diesem Land zuordnen.
Das
verstehe ich dann oft nicht.
Ja, wobei ich weiß gar nicht, wie weit man prozentual dann dabei sein muss, also nur weil für Belarus irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal wirklich Fleisch, das Hauptexportmittel ist, das heißt ja noch lange nicht, dass es in Deutschland auch zu irgendeinem relevanten Anteil ankommt, weißt du?
Ja,
also kann ja auch sein, dass Italiener so das gerne fressen und selbst da dann auch nur, weißt du, wenn das jetzt in Deutschland oder in Italien so 1% des Fleisch, der Fleischimportware ausmacht, das kann ja gleichzeitig für Belarus 80% der Exportware sein. Weißt du, also je nachdem.
Ich stelle mir gerade so Italiener vor, so. Antonio, ich liebe dieses Fleisch aus Brest.
Ja.
Fleisch.
Ich glaube, das Beispiel war richtig schlecht. Ja,
das ist dann auch Brestfleisch.
Ja. Oh wei.
Was machen jetzt die Weißrussen? Die haben EU-Sanktionen bekommen.
So, genau.
Und warum gibt es eine Flüchtlingskrise?
Ja, das wollen die natürlich nicht. Und der Lukaschenko hat sich gedacht, was machen wir denn jetzt, damit das Ganze aufhört?
Und jetzt wird's
krass. Wir brauchen ein Gegendruckmittel. Und worauf hat die EU und vor allem Polen gar keinen Bock? Auf Flüchtlinge.
Schwule. Achso, ja, Flüchtlinge.
So, der Lukaschenko hat gesagt, wir schicken die ganzen Schwulen an die Grenze. Nein, wir schicken die ganzen Flüchtlinge an die Grenze. Also die Weißrussen haben es sich in den letzten Jahren zu einem System gemacht, Flüchtlinge mehr oder weniger einzuladen, mit Touristenvisern ins Land zu lassen.
Völlig, aber ein System, völlig gestört.
Ja.
Und, völlig krass.
Und dann quasi an die Grenze, an die EU-Außengrenze nach Polen zu schicken, um da Druck zu machen, um da richtig, richtig für Aufruhr zu sorgen. Damit quasi die EU dann sagt, ey, es muss aufhören, dass von euch die Flüchtlinge da ankommen und im Gegensatz würden wir dann sagen, okay, dann lassen wir das mit den Wirtschaftssanktionen. Das ist so die Idee vom Lukaschenko.
Und das ist ja wirklich so aufgebaut wie eine Pauschalreise.
Pauschalreise
für Iraker. Also das ist so absurd. Das ist ja nicht nur, also da fängt ja schon an, es gibt in Syrien ein Reisebüro aus Minsk. Die verkaufen diese Touren.
Okay.
Und du, es ist nicht, dass du dann einen Transfer zum Hotel hast, sondern du hast teilweise einen Transfer zur Grenze. Da gibt es Fotos, da kommen reihenweise Bullis und Busse an, da steigen dann Flüchtlinge aus, die dann über die Grenze da laufen sollen, um die Polen zu nerven.
Du kannst in Aleppo ins Reisebüro gehen und sagen, ich möchte gerne an die EU-Außengrenze, kostet dann aber auch einen fetten, fünfstelligen Betrag, also das müssen sie
bis
natürlich...
Bis zu 10.000 US-Dollar genau, oder so,
das,
ne?
Also das muss natürlich so ein Syrer erstmal irgendwie zusammenkriegen, der wird dann aber wahrscheinlich Haus und Hof verkaufen, um zu sagen, ey, ich kann hier nach Europa fliegen. Dann wird er nach Minsk geflogen, in Minsk kommt dann da einen Bulli an, da werden sie in Bulli gesetzt, werden dann direkt zur EU-Außengrenze nach Polen gefahren. Der Staat Weißrussland hat sie richtig Patte damit gemacht, weil diese Reise natürlich auch sehr teuer verkauft wird, ne? Und die Leute dann ihr ganzes Hab und Gut dafür opfern, um da hinzukommen. Und das hat natürlich mittlerweile auch die EU mitbekommen und hat vielen Fluggesellschaften untersagt, diese Reisen überhaupt anzubieten. Es machen natürlich trotzdem noch so belarussische Fluggesellschaften und solche Geschichten, also die Flüge gibt es schon noch, aber ist natürlich ein krasses System geworden, dass quasi so Syrer, Iraker alle Leute, die weg von den Ländern haben, wo es Stress gibt, direkt nach Weißrussland geflogen werden, um dann an der Grenze zu Polen ordentlich zu rebellieren.
Ja, und da ist natürlich... Polen zu, denn ich glaube 12.000 Soldaten sind mittlerweile an dieser Grenze. Es gab doch auch mal so Videos von irgendeiner Ultra- oder Hohlgruppe, die da am Patrouillieren war, ganz am Anfang, glaube ich. Und es ist ein riesiger Zaun gezogen und da gibt es dann immer mal wieder Ausschreitungen, weil die halt alle rüber wollen nach Polen und die werden halt auch zurückgelassen. Da ist, also Belarus an der Grenze ist halt Brachland, ne? Ja, da passiert nicht viel. Und ein Winter ist da hart, die verrecken da. Und ich finde das so krass, also da ist jetzt auch ein Soldat gestorben, der ist irgendwie abgestochen worden bei so Zusammenstößen. Es gibt ja auch regelmäßig so Pushbacks, dass wenn die schon durchkommen, dass die wieder zurückgebracht werden nach Weißrussland, was ja, ich glaube, nach EU-Recht irgendwie verboten ist. Und ich finde das so krass, das geht ja so auf Kosten der Menschen alles, ne?
Ja.
Das finde ich sehr, sehr krass, ey.
Ja, das muss ich wirklich sagen. Das ist jetzt ein bisschen das Problem, wem man da die Schuld gibt, weil dass die Polen da jetzt ihre Grenzen dicht machen wollen, um diesen enormen Flüchtlingsstrom, Herr zu werden, ist ja irgendwo nachvollziehbar. Gleichzeitig sind die Mittel natürlich sehr zu kritisieren.
Absolut.
Und andererseits haben die einfach einen Gegenspieler, der sich nicht an Menschenrechte hält. Das heißt, egal wie krass du als Pole drauf bist und gar keinen Bock auf die Leute da hast, aber du musst ja quasi dann Leuten, die wirklich hilflos sind, mehr oder weniger die einzige Chance auf ein normales Leben jetzt nehmen und teilweise sogar die Chance überhaupt zu überleben da an der Grenze. Weil die sind ja. Also es heißt in den Presseberichten immer so, die sind gefangen jetzt zwischen Weißrussland und Polen an der Grenze. Das stimmt ja eigentlich nicht, weil die haben ja ein Touristenvisa in Weißrussland.
Das können
ja
erstmal Urlaub machen.
Genau, die sind ja gerade in Weißrussland legitim, die sind da ja nicht illegal. Und trotzdem versuchen die weißrussischen Soldaten ja quasi die Leute über die Grenze zu lotsen. Also die fahren die da hin.
Die wollen ja auch nicht.
Und danach werden die teilweise unter Waffengewalt so aus dem Land vertrieben und sollen nach Polen rüber. Gleichzeitig stehen die Polen aber auf anderen Seite und handhaben wiederum unter Waffengewalt, dass die Leute da bleiben. Das heißt, die Leute stellen sich dann quasi zwischen die Soldaten und müssen sich dann wie Schweinchen in der Mitte rumschubsen lassen.
Das ist so krass. Das ist krank.
Ehrlich. Das ist eine so üble Situation.
Aber gleichzeitig, wie du sagst, ich verstehe auch dann die Polen, die Angst vor diesem Unbekannten dann haben, weil da gibt es ja gar keine Infrastruktur für. Das ist ja in Deutschland auch so. Es muss ja eine viel bessere Infrastruktur für so Migration geben, weil viele haben ja einfach auch einen Schaden. Also du flüchtest ja nicht einfach so. Du willst ja niemals hier Lippstadt verlassen, wenn du hörst, ich glaube irgendwo in Finnland. In Finnland gibt es irgend so ein Bundesstaat oder so ein Bundesland, da gibt es so bedingungsloses Grundeinkommen, weißt du? Da brauchst du nicht arbeiten, kriegst einen Taui. Da gehst du ja trotzdem nicht hin. Weil viele sagen ja immer, ja, die kommen irgendwo hin, weil sie sich irgendwelche sozial blablabla, weißt du? Das machst du ja nicht. Du bist ja heimatverbunden, du willst ja bei deiner Familie bleiben und es muss ja alles ziemlich krass sein, dass du ein Land verlässt. Und die haben ja alle zum Teil so einen Dachschaden, dass die psychologische Hilfe brauchen. Wenn du immer so liest, so, der hat einen abgestochen, hier ist das passiert, das liegt ja dann daran, weißt du? Bräuchten ja eine ganz andere Betreuung. Ich habe auch einen Kumpel, der arbeitet im Flüchtlingsheim, der hat auch gesagt, ey, wenn ich Flüchtling wäre, ich würde doch nicht wohnen wollen. Das will ich lieber auf der Straße, als hier bei uns zu leben.
Ich weiß natürlich auch nicht so ganz, wie weit die Leute wissen, auf was sie sich einlassen.
Ja, absolut.
Also ich sag, im Reisebüro in Aleppo, da werden keine Fotos von dem Zaun sein.
Nein, da ist Palmen.
Das vielleicht nicht, aber es ist schön ein Foto von Hannover Innenstadt.
Ja, so, also Häuser, die man kriegt da sonst irgendwas. Die
werden mit Sicherheit unter falschen Voraussetzungen auch da rangekarrt. Ich wundere mich immer noch so ein bisschen, dass wenn man sich die Bilder anguckt, das ist ja wirklich grausam, wie Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Flüchtlingen da durch die Straßen gescheucht werden und dann nicht über irgendwelche Grenzen kommen. Wo ich mir aber auch immer so denke, ja, aber wieso nutzen denn hier die Hauptverkehrsader? Also schnappt euch doch irgendwie so 10 Leute und geht durch den Wald.
Ich glaube, dass wir das richtig gut können, Tim. Wir wären ja, richtig gute
Ich erinnere mich so ein bisschen an deine Geschichte, dass du letztens im Grenzbereich von Holland und Deutschland unterwegs war. Hast du das erzählt hier im Podcast? Ich glaube nicht, ne?
Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe.
Kannst du ja mal machen. Also das
ist ganz, ganz schnelle Geschichte. Ich bin aus Holland zurückgefahren, als Holland in Deutschland gespielt hat. An der Grenze waren 49 Minuten Stau. Ich habe mir dann eine Grenze rausgesucht, die Luftlinie. 1 Kilometer weiter weg war. Da war kein Mensch, niemand.
Ja, ja.
Da war keine Kontrolle. Ich hätte sogar keine Möglichkeit. Es war einfach ein Feldweg und ich war rüber.
Ja, und das ist auch so ein Ding, wo ich mir
denke... Wurde auf dem Weg aber geblitzt. 104. 104? Also 4 km/h zu schnell, 40 Euro. Ihr Wichser, Alter. Scheiß Holland, ey.
Aua. Ja, also da denke ich mir aber auch, also klar, die Leute haben jetzt nicht die Möglichkeiten, Ewigkeiten irgendwo anders hinzugehen zur Grenze, wenn sie da jetzt hingekarrt worden sind. Aber bei dem Stress, der da herrscht und man sieht dann da Bilder, wie die Flüchtlinge irgendwie Steine auf die polnischen Bullen werfen und so nach dem Motto, jetzt lass uns rein, wo ich mir auch denke, das ist ja richtig dumm. Also weißt du, der kriegt doch keinen Stein im Kopf und denkt so, ja, okay, hast gewonnen, komm hier, hast einen Ausweis. So weißt du, das ist ja Unsinn. Aber einfach dem Ganzen aus dem Weg zu gehen und zu sagen, ey, wir latschen jetzt hier mal 10 Kilometer Richtung Wald und gucken mal, wie gut da euer Wald geschützt ist.
Ja, ja, so als Challenge. So, ja,
das verstehe ich gar nicht, warum das... Ja, also vielleicht bin ich da jetzt auch so viel zu blauäugig, genau, und vergleiche dir gerade die deutsch-holländische Grenze mit der polnisch-belarussischen...
Sollen wir es mal testen, Tim? Wir machen den Live-Test.
Hast du einen Länderpunkt Weißrussland?
Nee,
ich auch nicht, ey.
Das ist auch ein Schweinestall, ich habe keinen Bock darauf.
Ey. Was? Aber Brest ist doch direkt hinter der Grenze. Ja, das können wir doch machen.
Können wir machen, ja.
Brest auf dem Landweg. Wobei, ich glaube, da ist über weite Strecken auch so ein Fluss, da kommt man, glaube ich, nicht so gut drüber.
Du aber nicht, ich schon.
Ich, ja. Willst du schwimmst durch einen Fluss von Polen nach Belarus?
Ach, ja, muss man gucken.
Du wirst erschossen.
Schnorcheln.
Ja, stimmt, wir schnorcheln.
Das ist auch
wir schnorcheln nach Weißrussland. Das müsste auch machbar sein. Ja,
das so ein bisschen zum Hintergrund dieser Choreo, ne? Also, ich glaube, die Menschen, die da über die Grenze wollen, sind in dem Fall nicht die Schuldigen, was war so, oder die verprügelt werden müssten, weil das sind letztlich so die Politiker.
Das sind ganz klassische Bauernopfer.
Ja, ja, die Menschen dann einfach nutzen für ihre politischen Interessen.
Ja,
völlig,
ja,
krass, völlig gestört.
Ja, und dementsprechend, also ohne jetzt so eine Choreo von Legia da zu rechtfertigen, aber um mal einmal so den Eindruck zu geben, warum da in Polen gerade so ein Problem herrscht.
Also, das macht ja auch in Anführungsstrichen Spaß, dass man das so ein bisschen aufzudröseln, weißt du? Das macht ja Bock, sich da ein bisschen reinzulesen, das aufzudröseln, weil nur diese Choreo zu zeigen und sagen, hier, das ist ja alles scheiße, das ist mir zu einfach, weißt du?
Yeah,
ich mag da gerne nochmal gucken, warum machen die so? Was ist überhaupt die Intention?
Ja, das ist ja schon noch ein Unterschied.
Und ich glaube auch, die machen es, weil sie wissen, dass es diese Presse gibt.
Ja klar, natürlich, absolut.
Safe.
Und also sonst hätten wir jetzt nicht über das Thema geredet.
Ja,
ja, ohne es rechtfertigen zu wollen, wollten wir es mal aufdröseln.
Ja, bitte nicht zu viele Rückmeldungen. Da kriegen wir immer Ärger
für solche Sachen.
Ne? Ja, da kommen immer irgendwelche Leute und sagen, dass wir Wichser sind.
Das ist, aber also bitte nicht mehr Rückmeldung zum Thema Warschau als zum Thema Nordshipping.
Ja, ja, bitte mehr Rückmeldung. Pöbelt uns an wegen Nordshipping, nicht wegen der Warschau-Geschichte. Ich wollte es einfach nur mal aufdröseln, warum das gemacht wurde. Das sind die Hintergründe, das ist der Grund.
Ja.
Apropos EU-Außengrenzen, Tim, wie war es in der Schweiz? Bist du reingekommen oder?
Es war wie immer wunderschön. Es hat gut geklappt, wobei, ehrlich gesagt, ich bin freitagsnachmittags hingefahren.
Deshalb Verkehr.
Ja, genau. War eine bisschen staubige Angelegenheit. Mein Navi hat mich auch einmal Basel komplett umfahren lassen, sonst fährt man ja durch Basel rein, oftmals. Wir wollten aber am Freitagabend nach Aarau und dementsprechend bin ich da, glaube ich, schon irgendwie weit vor Basel abgefahren worden. Wie heißt das? Abgeleitet worden?
Naja, nee. Umgeleitet.
Umgeleitet. Mein Navi hat mich umgelitten. Hab mir ein schönes Wochenende in der Schweiz rausgesucht. Mir fällt gerade ein, du warst auch unterwegs am Samstag. Willst du das erste machen? Oder?
Ja. Ja, ich sag mal so. Ich habe mir das Chemie-Testspiel angeguckt bei Fortuna Köln im wunderschönen Südstadion bei 33 Grad. Und die Gerüchteküche brodelte im Vorfeld, dass das Chemie doch anreisen wird. Und die waren da, aber ich glaube, das war den Jungs ein bisschen zu heiß. Also es gab keine Show für Hopper.
Ja, okay.
Es gab keine Show für Hopper. Aber Südstadion ist ein schönes Ding.
Absolut.
Wunderbares Ding.
Mich hat es jetzt nicht so gereizt, weil ich jetzt mit Lippstadt in den letzten Jahren oft da war. Und Lippstadt darf ja jetzt in der Oberliga starten.
Ach, wenn die da mit voller Kapelle hingefahren wären, wäre geil gewesen.
Ja, aber mit Sicherheit.
Die haben ein, zwei Mal gesungen, aber da wäre mehr so Bierstand-Geschichten.
Ja, ich finde es ja trotzdem immer so ein bisschen, wir versuchen hier ganz schöne Spiele rauszusuchen, damit wir was zu erzählen haben. Und dann geht ja manchmal so das Hoppen ein bisschen flöten. Und wenn dann ein Spiel irgendwo bei uns in der Umgebung ist, was tendenziell sich gut anhört, aber ich dann schon 10-mal da war, dann ist für mich der Reiz doch deutlich geringer.
Ich war jetzt einmal in Südstadt, 2005 gegen Rot-Weiß Essen.
Ja, dann
ich bin mit dem Sonderzug von Rot-Weiß Essen gefahren, habe ich schon mal erzählt,
glaube ich. Dann finde ich, ist es ja nochmal ein ganz anderer Reiz. Also wenn man so selten da war, und das ist ja auch ein cooles Stadion, dann kann man ja auch nochmal hinfahren. Für mich war es jetzt bei der Schweiz-Tour so ein ähnliches Problem, denn ich musste so ein bisschen abwägen zwischen coole Stadien, wo man nochmal hinfährt, oder nochmal einen neuen Ground, wo dann aber vielleicht weniger los ist. Hab einen guten Mittelweg gefunden und der ging am Freitagabend los, nämlich der FC Aarau hat gespielt gegen den FC Thun. Stadion Brüglifeld.
Letztens ein Kumpel geschrieben, Screenshot, heute vor 18 Jahren oder heute vor 16 Jahren warst du hier. FC Aarau gegen Sion. Da war Ewigkeiten her, dass ich da war. Und die spielen ja auch immer noch am Stadion, ne? Was damals schon
umgebaut werden sollte. Wir haben am Freitag in Aufruhr darüber geredet. Ja. Also vielen Dank an alle, die uns da unterstützen und abonnieren. Also wir Aufruhr haben wir schon darüber gesprochen, dass das Stadion schon seit Mitte der 80ern in der Diskussion steht, ob man nicht einen Neubau ersetzen sollen. Also, ja, wie man da das Thema rangehen kann. Jetzt sind knapp 40 Jahre vergangen und das Stadion wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Also im Grunde gingen wir jetzt am Freitagabend in die 100. Spielzeit, würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Ich habe jetzt nicht ganz nachgerechnet, ob das jetzt...
Könnte passen, ne?
Aber müsste ja. In dem Jahr, in dem man 100 wird, geht man in die 100. Spielzeit, ne? Ein Jubiläumsspiel ist übrigens auch schon angesetzt, nämlich am 12. Oktober, genau an dem Tag, an dem das Stadion 100 wird, kommt. Und da sollte dann auch sportlich ein Gegner auf Augenhöhe da sein, der FC Schalke.
Das die sind ein Kooperationsverein, glaube ich, ne?
Ist das so?
Haben die da? Ja, die haben irgendwas im Hintergrund da am Laufen.
Ah ja, verstehe. Also am 12. am Länderspielwochenende spielt Schalke in Aarau zum 100-Jährigen vom Brüglifeld.
Schalke hat auch einen neuen Sponsor, da könnten wir mal rein die nächsten Wochen, oder?
Habe ich schon ein paar witzige Sachen gesehen. Ist irgendwas von so einem Schneeballsystem gelesen,
ja,
ne?
Ja.
Wer da Infos hat, gerne mal reinschicken, das kommt hier mit Sicherheit auch noch auf die Agenda. Ja, ja. Das klingt nach Spannung, was Schalke da veranstaltet.
Also Borussia Dortmund hat auch einen komischen Sponsor, aber gut.
Übrigens apropos unsere Running Gags hier, hast mitbekommen, wer in der Regionalliga West für die erste Trainerentlassung gesorgt hat dieses Jahr?
Absolut noch gar nicht.
Kaxi Uerding.
Ach scheiße. Ey, MSV Duisburg trifft es auch so hart, ne? Die haben das erste Heimspiel gegen Türkspor Dortmund und das zweite gegen Hohkeppel.
Wie bitter ist das? Aber das erste Auswärtsspiel direkt Saisoneröffnung in Gütersloh.
Im Heidewald, ne?
Das ist natürlich ein geiles Spiel. Das ist geil. Also ja. Beim KFC ist auf jeden Fall so, also um das jetzt nicht zu sehr Clickbaiting zu machen hier, da gab es eine Rochade, glaube ich, in eine Person. Also die haben vor...
Eine was, Alter?
Eine Person-Rochade.
Das Wort habe ich noch nie gehört.
Eine Rochade? Vom Schach? Ist das vom Schach?
Krass. Geil,
das wenn man den Turm mit dem Dings tauscht, ist ja egal.
Ich kenne echt viele deutsche Meister, aber das kenne ich noch nicht.
Auf jeden Fall, die haben quasi keinen rausgeschmissen, sondern die haben, ich glaube, Sportdirektor und Trainer in ihren Positionen getauscht. Also Uerding hat quasi im Juni Michael Dinsey, kennt man den noch?
Keine Ahnung.
Der hat mal Bundesliga gespielt, ich weiß aber nicht wo, Gladbach oder so, kein Plan. Die hatten den als neuen Trainer eingesetzt und jetzt 4 Wochen später haben sie gemerkt, ja, der wäre eigentlich viel besser als Sportdirektor und unser Sportdirektor macht jetzt Trainer. Das ist so die erste Uerding-Geschichte der Saison. Also
eine Rochade haben die gemacht.
Eine Rochade, klassische Uerding-Rochade.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie viel da sonst noch rochiert wird dieses Jahr. So, wir gehen zurück nach Aarau in die Schweiz, das war unser erstes Spiel der Tour. War dann, wo ich eben gesagt habe, für mich ein Revisit. Ich war auch vor Ewigkeiten einmal da. Und habe damals schon gedacht, war gut, dass ich das vorm Abriss noch gemacht habe. Das ist eine richtig geile Schüssel.
Hab ich auch gemacht, ja.
So, jetzt bist du dann 15 Jahre später nochmal da und denkst dir so, ja, gut, dass das Ding immer noch steht. Wirklich geiles Stadion, ne?
Ja.
Also fängt schon damit an, dass außen diese Wände schwarz-rot angemalt sind und die Pfeiler dazwischen immer weiß. Das sieht schon richtig top aus. Eine alte Sitzplatztribüne, dann 3 Seiten Stehplätze, einfach Fußballatmosphäre, richtig geiles Fußballstadion. Also wer da noch nicht war, das ist für mich ein absoluter Must-Have-Ground in Mitteleuropa. Wirklich, wirklich schönes Fußballstadion. Ja, und dazu natürlich auch eine Fanszene, die am Start ist. Mit einem sehr ungewöhnlichen Standort im Stadion, nämlich Höhe-Mittellinie.
Ging gerade,
Höhe-Mittellinie. Haben also quasi keine Heimseite, kein Heimtor. Weißt du, das ist die meisten bei den meisten Tribünen ist es ja oft so, dass so eine Platzwahl auch irgendwie zumindest beurteilt wird, ne? Also wenn in Dortmund in der ersten Halbzeit schon aufs Südtor gespielt wird, das ist ja meistens scheiße, weil dann spielst du die zweite da hinten, wo du nichts mitkriegst. Da ist es jetzt so, dann kann es ja eigentlich egal sein. Und Gegner war am Freitagabend der FC Thun. Ist jetzt.
Da ist irgendwie auch was los, kriegt man gar nicht so mit, ne?
Ja, Thun, genau. Thun auch. Ja. Ist halt Schweiz zweite Liga, ist jetzt mit Sicherheit nicht so mega in unserem Radar so drin, aber 2 durchaus für die zweite Liga in der Schweiz gute Fanszenen. Ich will jetzt nicht von den besten beiden in der Liga reden, aber definitiv zwei, die dazugehören. Und dazu natürlich auch noch eine gewisse Brisanz, denn Aarau pflegt ja Kontakte zu Austria Salzburg, während der FC Thun, glaube ich, seinerseits welche nach Innsbruck pflegt. Und dementsprechend ist es so eine Art Stellvertreterkrieg.
Ja, Krieg vielleicht.
Stellvertreter-Konflikt.
Konflikt, ja. Also man liest doch immer.
Oder wie Gregor Rühl sagen würde, Stellvertreter-Streit.
Stellvertreter-Streit. Ja,
genau. Schöne Grüße.
Ja, und wenn man so googelt, dann liest man ja auch oft da, dass irgendwie geknallt hat bei den Spielen da oder irgendwas passiert ist. Also ja, genau, feindselige Stimmung. War es das auch beobachtet? Gab es feindselige Stimmung?
Ja, es gab ein bisschen Pöbelattacken, wobei die teilweise, fand ich ganz interessant, also mal haben die einen gepöbelt und das haben die anderen nicht so wirklich wahrgenommen und mal die anderen und dann war es irgendwie so. Es war jetzt kein großer Hass in der Luft, es wurden die ein oder andere Pöbeleien da angestimmt. Ich finde es aber auch krass, dass in dem Stadion selber überhaupt keine Polizeipräsenz herrschte und dass trotzdem, also ich sag mal so, bei einem Spiel in Deutschland mit einer ähnlichen Ausgangslage, da wäre safe irgendwer mal an einen Zaun rütteln gegangen, weil im Grunde sind ja die beiden Fanblöcke, also die Heimkurve steht dann gegengerade und hat aber so das ganze Stadion, wo man quasi hingehen könnte, ne, ist man nicht durch irgendwelche Zäune reglementiert, das läuft sich quasi nach außen gehend, also zu den Eckfahnen hin so ein bisschen aus, dass da ein bisschen weniger ist, dass die Leute dann im Stehbereich dann irgendwann auch sitzen, weil genug Platz ist und so, und irgendwann fängt dann halt mit einem Zaun der Gästeblock an, mit einem kleinen Pufferzaun dazwischen zugegebenermaßen, aber dennoch wäre in Deutschland safe irgendwie auf die Idee gekommen, da an den Zaun zu kommen und dran zu rütteln und so ein bisschen so, komm mal her, ihr Arschgeigen. so in die Richtung. Das hat nicht so wirklich stattgefunden, aber von beiden Seiten war es trotzdem ein solider Auftritt. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Also ich habe beide Fanszenen jetzt zum ersten Mal mit einer wirklichen Beobachtung für die Kurven gesehen, muss ich zugeben. Also ich habe sowohl Aarau als auch Thun natürlich schon gesehen, weil in Aarau war ich schon, Thun habe ich, glaube ich, mal, ich habe irgendeinen Ground, ich glaube Sion habe ich damals gemacht, während Thun da gespielt hat. Ist aber auch so lange her, dass es zum einen eine viel zu alte Beobachtung wäre und zum anderen ich damals auch nicht so das Auge dafür hatte und mich nicht so sehr interessiert habe, sondern erstmal nur den Ground machen wollte und mir jetzt noch ein Stück weit egaler war, wer da jetzt wie gut im Gästeblock abliefert. Hab jetzt ein bisschen mehr ein Auge geworfen und war natürlich direkt in meinem Blickfeld natürlich die Heimszene von Aarau, die da, glaube ich, in erster Linie mit ihrer Gruppe Amigos präsent war. Ich glaube, Futuro ist die Jugendgruppe, wenn ich mich nicht
klingt
vermute ich zumindest mal. Also ja, auf der Zaunfahne ja. Steht, glaube ich, unten Sektion Amigos. Bin mir da nicht ganz sicher. Die haben ein gutes Bild abgeliefert, der Höhe mit Linie. Hatten zum einen, was ich sehr selten finde bei Kurven, die ohne Dach da stehen, oben, und die haben quasi ihren Block eingerahmt, indem sie oben auch eine Zaunfahne hatten, wo dann quasi das Brückli-Feld und deren Baudatum oder deren Eröffnungsdatum 1924 bis 2024 drauf präsent waren. Hat dem Ganzen einen schönen Rahmen gegeben, hervorragendes Fahren-Chaos-Intro und dazu dann noch ein bisschen Rauch angeschmissen. Das sah schon echt wild aus. Also war ein sehr, sehr optisch, sehr, sehr schönes Bild, was die da abgeliefert haben. Thun im Gästeblock auch ein bisschen Rauch angemacht. Das war jetzt aber auch ob der Personenzahl eine kleine Nummer kleiner. Also waren so 250 bis 300 Gäste, hätte ich jetzt gesagt, die da ein, zwei Rauchtöpfe angeschmissen haben und danach aber einen echt kompakten, guten Auftritt abgeliefert haben. Red White Boys sind, glaube ich, die führende Gruppe, hat sich zumindest so aus dem Bild, was ich da jetzt gesehen habe, ergeben. Und bei solchen Gruppen, da denke ich mir auch so, die werden schon alt sein, oder?
Ja, das stimmt.
Also Red White Boys, ich weiß nicht, wann die Gruppe gegründet wurde, aber mit dem Namen ist er mindestens 15.
92.
Ja, mindestens 15 Jahre, sonst nennst du dich ja nicht Red White Boys. Am Rand noch so ein paar Zaunfahnen und Gruppenzugehörigkeit. Ich glaube, Wallets?
Also, ich kenne mich mit Thun, kenne ich mich echt nicht
mit. Es ist halt um deutschsprachig und wenn die Gruppe dann
Wallets heißt. Kriegt man hier nicht mit?
Ja, gar nicht. Also, bin ich nicht im Bilde. Und Invictus auf der anderen Seite.
Von den Schweizern kriegt man ja eh nicht so viel mit. Also was so. Also
ja,
du hast halt meistens so die Kurvenseiten von der Dachverband, die Kurve,
ja, quasi ja.
Mutinzer Kurve, Zürcher Südkurve und so. Aber von den Gruppen selbst, die haben ja nicht so.
Finde ich, wir kommen ja später noch zu, weil ich habe ja an diesem Wochenende auch Zürich und Basel gesehen. Aber gerade so bei Basel ist mir auch wieder aufgefallen, ey, die Mutinzer Kurve ist so ein Begriff, aber welche Gruppen gibt es da drunter überhaupt?
Ja,
so,
einer sitzt hier, der die aufzählen könnte.
Gibt's Inferno, ja, und Chaos vielleicht noch, aber dann wird's halt auch schon eng. Und vor allem, selbst wenn du die dann noch alle zusammenkriegst, die Gruppen als solche haben dann gar nicht so das Profil.
Ja, man wüsste nie so, wie groß die jetzt sind.
Ja, genau.
Ja, das ist krass. In der Schweiz ist das echt krass.
Wer ist da führend? Wer,
kriegt da nichts so
wer ist im Stadion mit? Verantwortlich? Ja. Wer ist auf der Straße verantwortlich?
Finde ich aber spannend.
Ist wirklich, ja, ist ein Stück weit auch ein Zollen von Respekt, dass man da so seine Internas für sich behalten kann und dass man nur als Mutenza-Kurve öffentlich auftritt und sowas, ist echt respektabel. Aber wollen wir gar nicht zu kommen. Also erstmal waren wir jetzt Freitagabend in Aarau. Wie gesagt, super Stadionerlebnis, das macht echt Spaß. Thun hat es dann ein bisschen überraschend, fand ich, vom Spielverlauf relativ klar gemacht, war irgendwie früh 3-0 vorne. Dann ist auch, also anfänglich fand ich Aarau wirklich stark, ist dann im Laufe der Spielzeit so ein bisschen der Gästeblock mehr aufgedreht, die dann auch nachher ihren Sieg nochmal mit einer Pyro-Show gefeiert haben. Aarau hat zwar in der Zwischenzeit noch das Anschlusstreffer gemacht. Übrigens, da ist mir auch aufgefallen, sehr, sehr komische Tormusik.
Die was haben, kam
da? Also es stand 3-0, dann haben die es 3-1 gemacht, muss um die 80. gewesen sein. Und dann kam als Tormusik The Final Countdown. Das ist irgendwie komische Tormusik, oder? Das hat so, weiß ich nicht, das hatte weder so, ey, jetzt geht nochmal alles, noch so nach dem Motto, ey, die letzten Sekunden sind nochmal wichtig, sondern irgendwie, weiß ich.
Ich habe irgendwie die Erinnerung, ich weiß nicht, ob es eine Story ist, die ich gehört habe, oder ob ich live dabei war. Wir sind mal aus der Kneipe rausgeflogen, weil wir in der Jukebox dieses Lied so oft angemacht haben. Also so 20 Mal oder so. Alles so genervt waren davon. Ich weiß aber gerade nicht, ob ich das mal gehört habe. Oder weißt, manchmal sind so Geschichten, die hörst du und denkst du warst auch dabei,
ja,
weil die
ja,
so
klar.
Lange her sind.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob ich dabei war, was
eben,
mir erzählt
genau wurde. Genauso ging es mir eben, als du die Geschichte mit dem BFU in der Hosentasche erzählt hast.
Ja, ja.
Weil ich mir eigentlich sicher war, dass du nicht dabei warst. Aber wenn du so lebhaft davon erzählt hast.
Ich meine schon, dass ich dabei war. Das weiß ich zum Beispiel auch
nicht. Ja,
das vermischt sich so oft.
Ja,
ne?
Ja.
War ich jetzt dabei oder nicht?
Ja, also das zum Thema Tormusik Aarau. Ja, ansonsten war eine runde Sache. Also hat sich für so einen Freitagabend echt wirklich gelohnt, auch wenn es für mich ein Revisit war. Aber ich hätte die Option gehabt, zum neuen Stadion von Schaffhausen auch zu gehen. Die haben gegen Étoile Carouge, glaube ich, gespielt. War jetzt ein Spiel, was mich so...
Étoile Carouge.
Étoile?
Étoile?
Ja, ja. Étoile.
Étoile ist der Stern. Étoile Carouge.
Oh, das also, hätte ich nicht gewusst.
Das klingt vor allem wie so ein Swingerclub, oder?
Étoile?
Ja, ich bin heute Abend im Étoile Carouge.
Das ist ja richtig, Franzo.
Ja, geil.
Franzophil.
Franzophil bin ich, ja, ja.
Na, auf jeden Fall, das wäre so meine Möglichkeit gewesen, einen neuen Ground zu machen.
Da wäre ich nicht hingefahren.
Bin ich auch nicht. Also das Schaffhausen, das alte Ding hatte ich. Und ich glaube, der Schaffhausen hat ja auch eine kleine Szene. Ich glaube, den wäre es auch
das
nicht.
Kommt noch mal.
Ich wollte sagen, ich glaube, denen wäre es jetzt auch nicht gerecht gewesen, bei so einem Spiel hinzufahren, sondern eher, wenn die, was haben die für ein Derby? Ist das Winterthur das Derby oder ist das Quatsch? Ah, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Da müssen wir mal rein.
Ganz, ganz gefährliches Schweizer Halbwissen. Also wenn jemand aus Schaffhausen eine Empfehlung geben kann, wann man den Ground machen soll, dann gerne mal in die DMs sliden. Ich habe mich jetzt für den Freitagabend, und da bin ich auch völlig zufrieden mit meiner Wahl, fürs Brügli-Feld entschieden. Und das war ein wirklich cooler Stadionausflug da am Freitagabend. Also beide Fanszenen kann man durchaus empfehlen in der Schweizer zweiten Liga, um die Spielbesuche oder die Grounds mit den Fanszenen zu machen. Würde ich sagen, ist keiner groß abgefallen, würde ich sagen. Also beide ähnliches Level, Aarau zu Beginn, ein bisschen vollere Kurve, ein bisschen besser gewesen im Laufe der Spielzeit, dann Thun das Ding sportlich nach Hause gefahren und dann auch ein bisschen aufgedreht in der Kurve. Wie gesagt, abschließend nochmal eine Pyro-Show zum Feiern mit den Spielern, habe ich auch selten gesehen, war fast schon ein bisschen Glück, dass wir noch ein paar Minuten da waren und auf einmal waren die Spieler am Zaun.
Ab und zu lohnt es sich noch ein bisschen.
Ja, voll.
Bleiben, ne?
Ja, ja. Weißt du, wir waren schon so, ja, sollen wir gehen oder wollen wir jetzt schnell auf den Weg machen, wir haben eh nichts zu tun, komm, wir gucken mal noch hier uns Laola da einmal, wie heißt das, die Welle noch einmal im Gästeblock an und auf einmal ging da nochmal 8, 9 Fackeln an. Ich dachte, das ist doch top, sieht doch nochmal top aus hier, was die Thuner da veranstaltet haben.
Ich habe damals nach dem Aarau-Spiel zu viert im Auto gepennt, Tim. Wie ist das 15 Jahre später? Gab es eine gute Unterkunft?
Ja, also wir sind
hast
dann...
Hast du es dir gut gehen lassen?
Ja, natürlich habe ich es mir gut gehen lassen.
Stark.
Ich hab ja letztes Mal in der Schweiz echt im Auto gepennt und habe mir auch gedacht, boah, das ist klar, es ist geil, das zu erzählen, aber irgendwie ist es auch mit Mitte 30 echt schädlich für den Rücken, wenn man da im Auto pennt oder irgendwo am Zelten ist. Ja, also wir waren zu zweit unterwegs. Ich habe mir den Leon noch geschnappt, der war jetzt mit dabei.
Was ist das hier für ein Name-Dropping, Tim? Der Leon war?
Ja, Leon muss man ja fast schon kennen.
Den Leon kennt man?
Ich würde behaupten, also wenn man ihn nicht kennt, Leon, ich glaube, der
will ist... Will er den Fame haben hier? Ich weiß es nicht.
Weiß ich auch nicht.
Aber wir geben ihm, oder?
Kann er sich jetzt nicht mehr gegen wehren.
Okay.
Ich glaube, er ist der jüngste Groundhopper, der jemals die 100 Länderpunkte gerissen hat.
Glaubst du das wirklich?
Würde ich behaupten,
stark.
Ja. Also Leon ist jetzt bei 110. Der Junge ist... ich glaube 26, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Also wenn da jemand andere Infos hat, dann gerne mal reinknallen. Aber der Junge ist echt viel unterwegs. Und der war jetzt diese Woche Und das ist auch wirklich so. Ich glaube, der ist am, weiß ich nicht, Mittwoch oder Donnerstag mal wieder in Deutschland gelandet, so nach anderthalb Monaten. Und hat mich dann gefragt, ob ich auch Bock habe in der Schweiz. Wieso? Ja, hatte ich eh auf dem Plan. Dann können wir es gerne zu zweit machen. Und dann, wenn man zu zweit unterwegs ist, dann muss man ja jetzt auch nicht im Auto pennen, weil der hat mir dann auch nochmal eine Lebensweisheit auf den Weg gegeben. Ist auch geil, dass ich mir von einem 26-Jährigen dann Lebensweisheiten geben lasse. Aber er ist halt so viel unterwegs, dass er auch sagte, eigentlich ist es Quatsch, in so teuren Ländern so krass aufs Geld zu achten, weil unterm Strich ist es so, dass man in billigen Ländern immer viel mehr Geld ausgibt als in teuren Ländern.
100%.
So, weißt du, und er sagte, ey, wenn wir jetzt einen Tag in der Schweiz sind, wir holen uns da im Supermarkt irgendwie noch ein billiges Frühstück, wir essen mittags nichts, wir holen uns dann abends irgendwo noch eine Pommes für 6 Franken oder so, und am Ende des Tages haben wir 10 Franken ausgegeben oder irgendwie sowas, oder sagen wir, selbst wenn es 15 sind, haben wenig gegessen, wir sind aber über die Runden gekommen. In Ländern, wo das nichts kostet, da frühstückst du für 5 Dings, dann holst du dir ein Mittagessen für 10 Euro. Hast dann irgendwo noch einen Snack, bist dann noch
plötzlich im Supermarkt. Plötzlich hast du ein Eis in der Hand mit 3
Kugeln. Genau, kostet ja nichts. Und am Ende des Tages bist du vollgestopft wie ein Schwein, hast 40, 50 Euro für Lebensmittel ausgegeben an einem Tag und bist dann so, ist ja alles günstig, weißt du? Und da habe ich noch nie so krass drüber nachgedacht und habe dann drauf geachtet in der Schweiz. Und er hat absolut recht. Also wenn du in der Schweiz, natürlich gibst du für die Sachen dann viel Geld aus, aber wir waren am Tag danach beispielsweise dann bei so einer klassischen Schweizer Restaurant namens Kebab Istanbul. So, ja. Und dann gehst du da hin und dann zahlst du halt für einen Falafel-Dürüm 10 Franken. So, das sind 10,50 Euro. In Deutschland wird das Ding wahrscheinlich 7 oder 8 Euro kosten. Ne? Ist jetzt nicht utopisch teuer. Wahrscheinlich, vielleicht sogar kriegst du irgendwo den Falafel-Dürüm für 6, keine Ahnung. Da hast du aber echt eine gute, volle Portion gehabt für 10 Franken und dann kaufst du halt nicht noch das Menü dazu und gibst dann halt nicht die 17 Franken aus, sondern bist bei 10 Franken, bist richtig gut satt geworden. Ich habe gedacht, ey, ganz ehrlich, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, warum ich da noch nie so wirklich mal differenziert darüber nachgedacht habe. Wir machen uns so oft darüber lustig, dass die Schweiz so teuer ist und dass man ganz vorsichtig fahren muss.
Man
kann
das sparen in der Schweiz. Man spart.
Ja, im Grunde spart man echt, ja. Weil man gibt halt nicht viel Geld aus.
Wenn ich jetzt hier so ein Anlagenberater wäre, ich würde sagen, fahrt ein bisschen in die Schweiz.
Ja, also mein Bild von der Schweiz ist halt eigentlich viel teurer, als es wirklich ist. Das fängt ja schon an, wenn man beispielsweise unterwegs ist und einfach sich nur eine Cola ziehen will in der Schweiz. Und dann fährst du zur Tanke und denkst, boah, fuck, wird bestimmt voll teuer sein. Ja, scheiße.
Das ist nicht so, ne?
Das ist mir auch schon. Es ist billiger als in Deutschland.
Ja,
ohne
ja.
Scheiß. An den Tankstellen eine Cola, die kriegst du fast überall für irgendwie 1,50. So eine Dose Cola. 1,50 Euro. Das kriegst du in keiner deutschen Tanke, nicht mal in der Stadt.
Deutsche Tanken sind auch die letzte Scheiße.
Also das ist, ja. Was so und dementsprechend, also man kommt in der Schweiz schon echt noch irgendwie durch. Das habe ich echt bei meinem jetzt, weiß ich nicht, 100., ja, sagen wir mal 20. Besuch in der Schweiz, habe ich das echt nochmal neu gelernt, dass es eigentlich Quatsch ist, so dermaßen Angst davor zu haben, Geld auszugeben, weil eigentlich ist es nicht so viel teurer als bei uns. Und wenn man einfach ein bisschen weniger kauft, dann hat man das Geld raus. Und dann, man muss einfach darauf verzichten, Scheiße zu kaufen.
Ich finde es an der Geschichte eigentlich viel krasser, dass Leon locker dann in dem Moment schon 10 Sätze mehr gesprochen als bei seiner ersten Tour,
das hier
bei uns im Auto
saß. Und das Witzige war, dass das im Grunde die Jubiläumstour war, weil das von der Tour, von der du
zehn, war's 10 Jahre her?
Ist exakt 10 Jahre her. Also wir sind losgefahren an dem Tag, an dem
die... Ach, das ist eine Geschichte, die nur der Hopper schreibt.
Ja, er hatte die sogar dann noch auf dem Schirm und hatte direkt gesagt, ja, es ist ja die Jubiläumstour.
Wo sind wir hingefahren mit ihm?
Wir haben ihn eingesackt, wir hatten, glaube ich, einen Mitfahrer noch gesucht. Wir waren zu dritt und damals waren es noch Zeiten, wo man zu viert fahren muss, damit es sich einigermaßen bezahlt
macht. Waren wir auch unter 30.
Ja, wir hatten bei der Tour auf jeden Fall das Austria-Salzburg-Spiel gegen Blau-Weiß-Linsk im Pokal.
Mit der Ausschreitung, mit dem fliegenden Fahrrad.
Ausschreitung, das ja, war dabei.
Sehr gut.
Ich glaube, einen Tag später waren wir in Gjör gegen IFK Göteborg.
Auch geiles Spiel. Das klingt nach, ja, das klingt großartig.
Ich glaube, dann sind wir wieder hochgefahren. Ich glaube, irgendein Spiel vergesse ich gerade, aber dann waren wir am Samstag noch und haben am Samstag noch den Doppler gemacht in Garching. Garching gegen 1860. Und dann sind wir noch abends runtergefahren und deshalb war ja auch das Schweizer Jubiläum. Dann war noch St. Gallen gegen Young Boys am Samstagabend. Also das haben wir noch gedoppelt. Ja, das war die Tour damals.
Ja. Leons Sätze auf der Tour waren am ersten Tag hallo und am letzten Tag tschüss. Ja. Sonst wurde er durchgeschwiegen.
Das also wie gesagt, das ist halt 10 Jahre her. Der Bursche war damals 16 und war dann noch ganz, ganz still. Jetzt
ja,
hat ein bisschen mehr
Glückwunsch erzählt zu diesem Lebenswerk, ja.
Ich wollte gerade sagen, es war halt so ein bisschen so, wenn ein der Schüler so komplett überflügelt. Weil ich habe ihn damals, weißt du, wenn der Schüler den Lehrer überflügelt.
Ja, ja,
ich habe ihn locker auf den ersten 10 Länderpunkten so als Jugendlichen so mitgeschleppt und gesagt, ja, wenn du Bock hast, komm, musst halt nur bezahlen, so, aber dann bist du dabei. Man hat immer gerne Mitfahrer am Start gehabt.
Hast du nicht mal eine Story gehabt? Ich weiß, ob man die erzählen kann, wo du nach Hause gefahren bist und plötzlich gemerkt hast, dass er noch im Auto sitzt oder so.
weil das habe ich gerade nicht auf dem Schild. War das so?
Hast du erzählt? Du bist, hast alle nach Hause gebracht und weil er immer so ruhig war, ich weiß nicht, ob wir so viel über Leon reden können. Und dann warst du vor deiner Haustür und hast plötzlich gemerkt, dass er noch hinten drin sitzt.
Aber kann ich mich daran erinnern, aber ja, also würde passen. Also der war ein sehr stilles Kind, sagen wir mal so. Ja, bis er dann irgendwann gemerkt hat, dass er von einigen Dingen mehr Ahnung hat als andere Mitfahrer und hat er sich auch mal zu Wort gemeldet. Von daher, top. Mittlerweile kann man mit dem zu zweit auch unterwegs sein und sich gut unterhalten. ja, war auf jeden Fall witzig, weil der hat dann quasi im Laufe, der hat, glaube ich, in seinen ersten 5 Jahren Hoppen 50 Länderpunkte gemacht, wo ich schon gegen gewettet habe. Damals hat er gesagt, das schaffst du nicht. Du kannst nicht in deinen ersten 5 Jahren direkt 50 Länderpunkte wegscheppern, das geht nicht. Und dann hat er es aber geschafft und ich habe ihm gesagt, ja, aber den Schnitt wirst du nicht halten. Und in den nächsten 5 Jahren hat er 60 Länderpunkte gemacht. Weißt du, was ich so gedacht habe? Ja, okay, der hat schon gut, gut zugelegt. Und man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich so viel über ihn reden darf, aber ich mache es einfach
wir
mal.
Wir reden unangenehm viel über ihn jetzt gerade.
Ist egal. Man muss ja auch dazu sagen, er fährt ja trotzdem auch zum SV Lippstadt. Das ist dann, finde ich, auch nochmal eine eigene Kategorie als die Leute, die das ganze Jahr irgendwo unterwegs sind und nur Länderpunkte wegscheppern. Von daher hatte ich einen sehr guten Mitfahrer auf der Tour. Ja, jetzt gehen wir mal zurück zur Tour. Ich habe ja noch einiges anderes gesehen als Aarau. Am Samstag stand dann das Auswärtsspiel vom FC Zürich auf der
Karte. Ah, herrlich. In Yverdon. Also
in Yverdon. Das war für mich dann auch noch ein neuer Ground, der es gerechtfertigt hat, die Tour zu starten. Und so ein Auswärtsspiel von Zürich macht ja einfach Spaß. Also das ist klar, das ist nicht mehr der weiße Fleck auf der Karte ist, dass man nicht genau weiß, was einen erwartet. Aber es macht ja einfach Spaß, diese Zürich-Auswärtsspiele zu gucken. Also da gehst du ins Stadion, die haben schon ihre ganzen Gästeblock da angeflackt und stehen da mit, weiß nicht wie viel es waren, 1000 Leute mit Sicherheit und haben sich schon so nach und nach eingesungen, haben da irgendwas vorbereitet, haben da so Hochsee-Elemente schon an den Start gebracht, wo ich wusste, ja, das wird ein schöner Samstagnachmittag oder Samstagabend besser gesagt und da bin ich schon auf meine Kosten gekommen. Also
ja, das ist irgendwie dann so Selbstläufer, ne? Aber auch, ich finde immer bei FC Zürich, man kann sich das oft angucken, aber man wird davon auch nicht satt.
Ja, voll. Und ich hatte so ein bisschen das Problem, ich habe gesagt, ey, so, ich mache jetzt mal hier mein Video, dann haben wir ein schönes Video für unsere Kanäle und ich genieße das dann einfach nur. Und es war so die ganze Zeit so, ich muss jetzt gerade mehr genießen, weil das ist so eine gute Gästekurve gerade die hier dieses oh, wie heißt das, dieses Parado do Brasil oder so, heißt das so?
Ja, irgendwie so heißt
irgendwas
das.
Irgendwas so heißt das, glaube ich.
Und das ist eher so ein Lied, wenn man das so hört, dann verbindet man das mit so Bitches.
Einfach hey, wie so ein Tanz. Ja, da sind dann so ein paar Latinos, die da oberkörperfrei so R&B und rappen und irgendwie so in die Richtung geht das. Wo ich mir erstens denke, wer von den Jungs hört das? Also wer?
Ah, aber wenn man sich die Kurve mal so anguckt.
Ja gut, das
denke ich mir auch, im
zweiten Blick ja schon.
Dann denke ich mir immer so, gibt es da wohl noch so interkulturellen Streit? Weißt du, weil der eine Serbe, der andere Albaner, sowas ist doch irgendwie auch, das ist ja so die Multikulti-Kurve, ne?
Ja gut, das kann natürlich sein, dass das leicht zu argumentieren ist. Ja. Das andere ist dann aber auch noch, okay, wenn jetzt irgendwer privat diese Musik hört, wer kommt auf die Idee, darauf einen Text zu machen, der im Stadion funktioniert?
Und wieso funktioniert das so krass?
Und
das
wieso ist funktioniert es so, ja, das übertrieben ist so gut? Ja, ja. Also es ist wirklich, also ohne Scheiß, das ist etwas, wo ich mir denke, das könntest du als Konzert verkaufen. Aber gleichzeitig, ja, ist ja wirklich so. Ja. Also könntest du Leute hinsetzen und sich einfach nur das anhören, das macht dir einfach Spaß. Oder wenn so ein Männerchor einfach nur so eine Lalala-Melodie singt.
Ja,
weißt du?
das ist
geil. Das heißt, so die Leute haben sich alle das Kindliche bewahrt und haben Spaß daran zu singen und es klingt einfach gut. Es ist einfach wirklich, es ist Kunst. Es ist wirklich schön, finde ich. Und
das ist im Kollektiv durchgehen, das ist einfach geil.
Genau,
das
wenn du dann auch noch weißt, was da für eine Mentalität hinschickt und dass die Leute gerade einfach Spaß haben, sich in den Armen liegen und gerade ihren Samstag genießen.
Und dass die 40 sind einfach.
Das genau.
Total, weißt du?
Und gleichzeitig denke ich mir aber auch, wie krass ist es eigentlich, dass ich einer der ganz wenigen auf dieser Tribüne bin, der das zu schätzen weiß.
Ja, absolut.
Weißt du? Also, weil neben mir sind nur Leute, die gucken das Spiel, die juckt das nicht, ob da jetzt gerade Zürich sowas von einem abreißt oder ob da irgendein Haufen Volltrottel irgendwie mit Pauke und da rumnerven würde, das ist für viele völlig irrelevant. Und ich, also vor mir stand eine, ich glaube, es war eine Mutter von einem Spieler. Und ich habe dann. Bitte?
Umhauen.
Ja, die hat halt quasi in jedes Lied einfach reingeklatscht. Die hat die ganze Zeit mitgeklatscht. Aber die konnte weder die hatte weder Taktgefühl noch kannte die Lieder, sondern hat einfach die ganze Zeit so
Ach, eine Zürich-Frau.
Ja.
Achso, ich dachte, die Evadur anfeuern wollte.
Nein. Das war eine Mutti von einem, ich glaube sogar von einem Neuzugang von Zürich. Ja. Ich glaube, es können sogar ein paar jetzt gerade relaten, weil ich habe gegoogelt, der ist von Hansa Rostock dahin gewechselt. Ist aber so ein Südamerikaner, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob es die Mutti oder die Tante oder sonst wer war. Ich glaube, der Spieler selber war auch ein bisschen genervt, weil der hat ein paar Mal geguckt und dann ist er aber direkt wieder weg. Er hatte auch gar keinen Bock. Und die Alte war dann nur am Rumklatschen, hatte, glaube ich, auch ihre Söhne dabei. Also war eine sehr...
Klatschfans nerven,
ey. Boah, war sehr, ja, es hat echt nervig. Es hat alle drumherum genervt, ne? Mich dann besonders, weil ich natürlich kaum mal ein Video machen konnte, wo nicht irgendwer reinklatscht. Es war schon sehr, 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 ja, grenzwertig. Aber ich will jetzt auch niemandem vorschreiben, wie er sich mit Steinen zu verhalten hat.
Leute, die klatschen, sollen sich verpissen.
Ja, also, ich meine, sie war halt so, sie hat halt andere genervt, weißt du? Sie ist die ganze Zeit aufgesprungen und die Leute hinter ihr haben nicht gesehen, die hat die ganze Zeit geklatscht. Also, alleine klatschen ist so, wenn ich dreimal klatsche und die anderen machen mit, okay. Aber wenn ich die ganze Zeit durchklatsche und ich weiß einfach, ich bin gerade der Einzige, der da am Klatschen ist, dann ist das doch kein Support, weißt du? Das feuert da niemanden an. Das ist echt ein bisschen nervig. Naja, so, also Vollständigkeit halber, auf der anderen Seite hatten wir auch noch einen Haufen Yverdon. COP 14, beziehungsweise auf Französisch heißt es dann wie?
COP 14.
COP 14,
ja. Heißt es 14? Ich weiß es nicht. 14? 14
ist 14. Für mich ist COP 14.
Es ist
COP 14, Yverdon. War so ein Haufen, ja, wie ist das vergleichbar? Also schon so schwarze Einheitskleidung, grüne Zaunfahnen, so ein passender Verein, alle mit Fischerhüten. Ich habe mich ein bisschen an La Louvière erinnert gefühlt. Also aha, das ist so eine ähnliche Schiene. La Louvière, glaube ich, schon noch ein bisschen besser. Aber ehrlich gesagt habe ich von Yverdon jetzt auch nicht so viel mitbekommen, weil ich mich dann doch irgendwann orientiert habe, nur ein bisschen...
Weil die Frau so dort
wegen der Klatschen Frau, war. Wegen der Frau, nicht weil ich die Zürich-Gesänge genossen habe, sondern wegen der Frau. Das war schon echt in Ordnung. Also ist jetzt keine große Nummer. Schweizer erste Liga, was sie am Freitagabend Aarau und Thun abgeliefert haben, war schon besser. Aber da gibt es zumindest einen Haufen, die da jetzt ein bisschen Alarm gemacht haben. Vom Spielverlauf her gab es eine richtig krasse Wendung. Zürich hat irgendwann so 70. waren das 1-0 gemacht, der dann auch entsprechend bejubelt wurde. Dann gab es aber die 90. Minute und der Schiri hat auf einmal auf Elfmeter für Yverdon entschieden. Oh. Direkt vor der Kurve von den Jungs. Die standen da schon in den Zäunen und haben sich quasi jetzt über den anstehenden Ausgleich gefreut. Und dann ging der Schiri aber zum Videodingsbums und hat auf einmal scheinbar gar nicht die Situation als solche beurteilt, sondern gab wohl im Vorfeld der Situation auf der anderen Seite eine Notbremse. Ach, das heißt, der ist quasi, hat die Entscheidung des Elfmeters und revidiert. Und
im Stadion weiß es natürlich niemand.
Hat keiner erstmal kapiert. Yeah. Wir standen direkt gegenüber von dem VAR. Und der hat dann quasi entschieden, ging dann wieder ins Feld rein und zeigte auf einmal einem Yverdon die rote Karte und war Freistoß für Zürich direkt gegenüber vom Yverdon-Tor. Also kommt er auf der anderen Seite, was dann ja Notbremse gewesen sein muss. Das heißt, statt 1-0 für die, waren sie jetzt in Unterzahl und eine der folgenden Situationen hat dann auch zum 2-0 noch geführt. Also so ein mehr oder weniger noch ein Dreher da in der Nachspielzeit. War eine krasse Aktion. Im Stadion selber hat es so ein bisschen... Es war ein bisschen genervt, weil es wäre schon geiler gewesen, wenn Yverdon das Tor gemacht hätte und Zürich dann das Siegtor schießt. Irgendwie so, weißt du, sowas so zweimal so ein halbgares Jubeln. Ne? Das war jetzt nicht wirklich die Entscheidung, die man bejubeln kann. Vor allem, das hat die Spitze dahingehend genommen, dass Zürich das 2-0 gemacht hat, was aber wegen Abseits aberkannt wurde, dann geprüft wurde und dann das Tor aber zählte. Das heißt, die Spieler standen schon, wie man beim Abstoß dann steht oder beim Freistoß oder was es da immer gab, und dann gibt der Schiri auf einmal das Tor und dann rennt der Spieler aus der eigenen Hälfte wieder zur Fankurve, um das Tor nochmal zu bejubeln. So, weißt du, nachdem er schon 2 Minuten da abgekühlt war und das Tor gar nicht mehr geschossen hat. Also dieses VAR-Geschichte, auch in der Schweiz echt sehr, sehr unangenehm. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, Zürich, Gästekurve, gut aufgelegt, ein bisschen im Intro, im FC Zürich Intro, hatte ich gar nicht von erzählt, ne? Also das ging, dieses Zaunfahren-Element hat einfach nur den Vereinsnamen präsentiert und dahinter wurde ein bisschen Rauch angezündet, dann ging diese Fahnen-Show los, weil Zürich, die schwenken ja da 90 Minuten durch und in allen Bereichen der Kurve sind da Fahnen oben. Das ist ja echt ein brutal gutes Bild. Ja, haben sie so durchgezogen, das Ding gewonnen. Es war knackeheiß, die haben da in der prallen Sonne bei 30, 33 Grad gestanden, aber sich nichts anmerken lassen, während auf der Gegend gerade die Leute sich mit den Stadionmagazinen schon die Luft ins Gesicht gewedelt haben.
Das ist, wenn so die Bilder, man sieht oft auf Bildern, wie heiß es ist.
Ja,
das
ja,
haben
ja.
wir auch gerade bei den Lausanne-Bildern gesehen, dass ja. es da auch bitter heiß war. Ja, komisches ja, ja. Wort, bitter heiß. Ja.
Ja, also wie gesagt, also die Leute auf der Gegend gerade waren, glaube ich, dem Hitzetod nah und im Gästeblock hat man einfach gesungen und gesprungen. War schon ganz witzig. Ja, das war, was war so unser Besuch bei Yverdon. Hat sich gelohnt. Also Zürich, Auswärtsspiel lohnt sich immer. Ist ein absolutes Brett, kann man mit Ohrwurmgarantie buchen zum Teil.
Und Basel vermutlich auch am nächsten Tag.
Ja, Basel natürlich auch, absolutes Brett. Wobei ich an diesem Wochenende fand ich Zürich ein bisschen stärker. Fand Basel dafür in Heimspielen meistens stärker, aber ist mit Sicherheit auch sehr spielabhängig.
Hat auch was mit dem Stadion einfach
dazu. Hat mit dem Stadion zu tun. Also dieses Ding in Lausanne steht da seit 3 Jahren, ist so eine moderne Arena, die auch nicht richtig voll ist. Das ist jetzt auch kein geiles Ambiente. Gut, in Yverdon, der Gästeblock, der ist jetzt auch nicht geil, aber es hat halt so ein bisschen was Dörfliches, weißt du? Da würde man sagen, ey, wir rocken jetzt hier die Bude. Das hat so
einen kleinen Kultstatus.
Genau. So, ne? Ja, also wir spielen jetzt hier in Yverdon und das Ding ist jetzt unser. Und in Lausanne ist halt einfach so, dass du eine große Arena hast, dazu noch eine Kurve auf der anderen Seite, die dann auch noch deutlich aktiver oder stärker war, als was Yverdon jetzt da am Start hatte.
Die sind schon ambitionierter, ne?
Lausanne, ne?
Ja, ja.
War ich richtig überrascht.
Schon mal gesehen, also
die
auch ganz gut, ne?
Ich habe dieses Spiel Lausanne Sport gegen Basel vor exakt 3 Jahren schon mal so gesehen und damals ist mir Lausanne überhaupt nicht so positiv aufgefallen. Jetzt in diesem Jahr fand ich es wirklich krass. Also die haben da eine Choreo hochgezogen, die echt okay aussah. Spruch dazu war... Ich sag's mal auf Deutsch, die Coupe Süd ist bereit weiter zu kämpfen und ihr. Also zumindest Etoile war. Ich weiß nicht, du bist dem mächtig, was ist Etoile?
Etoile ist und ihr.
Und ihr?
Etoile darf man nicht verwechseln, das ist der Pornoclub.
Kabusch. ja, sehr stark. Die haben da so ein paar Figuren im. Oh boah, jetzt komme ich an Grenzen von dem, wovon ich Ahnung habe.
Hey, das war Dragon Ball Z, oder?
War das nicht? Dragon Ball? Ach Gott, ich hätte jetzt einfach nur gesagt, in Comicfiguren im Manga-Style. Aber
ich hätte gesagt, das war Dragon Ball Z
ist doch Manga, oder?
Ja, klar. Ja, gut. Kennst du das nicht mit Sangoku?
Doch, und ich hätte jetzt aber nicht genau, ob das jetzt Dragon Ball oder ob das, was gibt's denn da noch?
Dragon Ball Z.
Ist das ein Unterschied?
Das war klar, das war die Fortune.
Dragon Ball und Dragon Ball Z ist ein Unterschied. Ja, guck mal, da bin ich schon
mit den Super Saiyajins.
Ja, ja, ja.
Ich habe auch keine Ahnung.
Ja, also so, die Figuren waren da quasi mit verschränkten Armen und mit einer Fahne über dem Rücken und dazu ein bisschen Rauch angemacht. Das sah echt top aus. Also war jetzt, die Kurve war ein bisschen leer, darum war es jetzt nicht so ganz mega sinnvoll gewählt, dass die Motive, die außen waren, so ein bisschen nach hinten versetzt waren, weil dadurch ist es sehr aufgefallen, dass vorne diese Plätze völlig leer waren.
Ja.
Und die Kurve selber hat sich auch eigentlich nur auf den zentralen Bereich ausgeweitet, also die Blöcke außen waren jetzt weder besonders aktiv noch besonders voll. In der Mitte dieser Haufen, der war aber wirklich top. Also diese Choreo hat mir schon ganz okay gefallen und dann nachher, als sie das Spiel für sich oder es andeutet, dass sie das Spiel gewinnen werden, haben die teilweise echt auch laut und ein paar auch wirklich schöne Gesänge gehabt. Das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass die da auch, was so mein kreativen Anspruch angeht, auch dem gerecht werden konnten. Das war ganz okay. Ja, und ansonsten Basel auf der anderen Seite gut angefangen, vorm Spiel ein paar gute Gesänge gehabt, also da fand ich, dass sie vorm Spiel fast stärker waren als während des Spiels, was natürlich auch ein Stück weit daran lag, dass sportlich schon wieder alles hinüberging.
Geht schon wieder so los wie letzte
Saison,
ne?
Das war echt, also ich habe gedacht, also am Mittag von dem Tag, jetzt an dem Sonntag in Basel, war es so, dass die Young Boys, der Meister, gegen Aufsteiger Sion verloren hat, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist ja schon mal eine Initialzündung für alle anderen Mannschaften, dass dieses Jahr vielleicht was drin ist, was so Meistertitel angeht, nachdem, ich glaube, in den letzten 6 Jahren hat 5-mal Bern gewonnen und einmal hat Zürich irgendwie sich reingesneakt, ne, vor 2 Jahren, als wir da waren. Ansonsten ist ja die Serie von Basel. Basel war davor, glaube ich, 7-mal in Folge Meister und dann auf einmal alles vorbei.
Krass, ne?
7-mal Meister in Folge und danach nur noch Bärenmeister. Also so richtig ganz klare Cuts in den Meisterserien. Ja, und diese Niederlage von Bern, habe ich gedacht, könnte ja jetzt ein Indiz dafür sein, dass sich vielleicht dieses Jahr wieder wer anders den Thron schnappt. Basel, da lege ich mich jetzt schon fest, wird es nicht sein. Also das war gar nichts.
Im Prinzip seitdem Degen das übernommen hat, oder?
Das ist echt,
also, seitdem der Burgen da raus ist, geht es bergab, habe ich so das Gefühl. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so. Aber so vom Gefühl her, wir reden ja oft über FC Basel, wir haben früher vermehrt darüber geredet, als diese Proteste da waren gegen den ehemaligen Chef. Und seitdem ist das irgendwie gefühlt, obwohl die haben ja zwischenzeitlich auch Halbfinale gespielt in der Conference League, ne?
Ja, aber gleichzeitig haben sie auch in der Liga nichts gerissen.
Also, ja. Irgendwie komisch.
Ja, ich glaube, dieses Europapokal-Ding, das hat die auch immer so ein bisschen beflügelt. Jetzt wird das dieses Jahr nicht dabei sein.
Oh.
Weil, ja, kein Wunder, wenn man letztes Jahr, was sind die geworden? Siebter oder Achter oder so? Und Siebter oder Achter von 10, ne? Oder von 16, von 12. Das ist jetzt auch keine besonders hohe Leistung. Wir können froh sein, dass sie nicht noch in Abstiegsstrudel am Ende geraten sind. Ja, da müssen sie dieses Jahr, glaube ich, auch wieder froh sein. Also, ich meine, die haben da irgendwie, weiß ich, eine Mannschaft, sonst kannte ich immer irgendwen von denen, dass sie irgendwie einen Ex-Bundesliga-Spieler hatten oder irgendwie von Köln mal einen ausgeliehen oder irgendeinen Mittelstürmer, der
vorher... Marco Streller.
Genau, der in der Bundesliga...
war dabei.
Ey, ich kannte da niemanden, die hatten vorne drin einen Mittelstürmer, Tiano Berry oder so, da habe ich bei jedem Ballkontakt gesehen, der kann eigentlich gar keinen Fußball spielen. Der Mann hat am Ende zwei Tore gemacht. Ne? Der hat irgendwie eine Ecke reingestochert und am Ende durfte er noch einen Elfmeter schießen. Hab ich auch gedacht, ey, das ist doch kein Stürmer der von Format. Also ich würde mir wünschen, dass diese Aussage jetzt richtig schlecht altert und dass mir irgendwer im Mai sagt, ja hier, der Barry hat...
Das wäre geil, wenn der auf einmal so zum Arsenal wechselt.
Genau, 32 Tore, geht für 12 Millionen zu Arsenal und Basel ist jetzt Meister geworden. Sehr gerne, unterschreibe ich sofort. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil also die hatten irgendwie nicht so wirklich die Mittel, um da Lausanne gefährlich zu werden. Die beiden Mannschaften sind letztes Jahr punktgleich aus der Saison rausgegangen. Ne? Also um Basel fürchte ich, wird es sportlich jetzt wieder nicht besonders gut. Kurve aber natürlich trotzdem gut aufgelegt. Also ich habe schon bessere Basel-Auftritte gesehen, das will ich nicht verschweigen. Hatten jetzt auch kein besonderes Intro, haben ein bisschen Rauch am Anfang gezündet, der fast ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, weil halt Lausanne ordentlich was zum Gucken fabriziert hat. Und dann blicke ich irgendwann rüber und merke, oh, da sind ja auch zwei, drei Rauchtöpfe an. Nach einem Tor ist auch, glaube ich, mal eine Fackel angegangen. Ansonsten war das jetzt so an pyrotechnischen Elementen jetzt nicht viel da drin. Solider Basel-Auftritt, mit Sicherheit deutlich besser als die allermeisten Spiele, was Vereine in der Bundesliga in Deutschland abliefern würden. Aber wie gesagt, Basel hatte ich jetzt auch schon mal besser gesehen. Ich glaube, ich glaube, wenn du in so einen ersten Spieltag reingehst und so ein bisschen dieses Gefühl hast, wie nennt man das, diese Aufbruchsstimmung, jetzt wird es alles besser und dann liegst du nach einer Viertelstunde schon wieder 2-0 hinten.
Was wir bei Dortmund jetzt auch haben.
Genau, kann mir vorstellen, dass das schon ein bisschen auf die Gemüter eingebrochen ist. Also wie gesagt, vorm Spiel habe ich gedacht, boah, wird richtig gut. Die sind ja jetzt schon, wir waren eine halbe Stunde vorm Spiel, waren die schon so laut und haben da... so einen vom Stapel gelassen, dass ich mich richtig gefreut habe. Und das ist dann so ein bisschen während des Spiels eingebrochen. Aber wie gesagt, Basel-Auftritt trotzdem definitiv etwas, was sich lohnt. Ich habe es jetzt nicht groß bereut, auch wenn ich an dem Wochenende, der eine oder andere hat da reingeschrieben, es hätten auch noch andere Spiele sich gelohnt am Sonntag. Der Leon zum Beispiel ist gleichzeitig zum Heimspiel von Bern gefahren, auch einfach, weil er den Ground noch nicht hatte und da schon noch ein bisschen hopper-orientierter war als ich. Ich habe aber sowohl Bern als auch Lausanne schon gehabt. Ich hätte mich noch ein bisschen geärgert, dass ich nicht am Samstag hätte noch Winterthur gegen St. Gallen gucken können.
Das ist ein kleines Derby oder so.
Das hat sich, glaube ich, gelohnt von den Bildern her. Wenn das Sonntag gewesen wäre, hätte ich es auch gemacht. Das war perfekt.
Ja.
Aber Zürich mit dem neuen Ground, das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Mal schauen. Vielleicht kriege ich Winterthur. Das ist jetzt der letzte, der mir noch fehlt in der Schweiz.
Habe ich schon.
Winterthur hast du schon?
Gegen Aarau.
Also ich habe die Schweiz, glaube ich, schon zwei oder dreimal voll gemacht und jetzt ist aber wieder so, dass
das mir was fehlt. Idee,
ne? Das ist eigentlich das Geile am Hoppen. Ne? Das der einzige Vorteil von so Neubauten, dass man doch immer wieder einen Grund hat, dann noch neue Grounds zu machen. Und ich werde auch diese Saison wieder das Ziel haben, irgendwie die Schweiz voll zu machen. Aber ja, Schweiz lohnt, hat wieder Bock gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Reise in der Schweiz, glaube ich.
Wir haben die Folge jetzt auch voll gemacht. Tim, ich muss los.
Ich war richtig lang, oder?
Jetzt hier los. Es war richtig, richtig lang. Und wir müssen einen Deckel drauf machen.
Wir müssen ganz dringend Deckel drauf machen.
Sag hier Hallo, Tschüss, vielen Dank, ich muss los.
Hallo, Tschüss, Deckel drauf, danke fürs Zuhören, danke für uns unterstützen.
Danke für uns unterstützen.
Die Kanäle wisst ihr, wo ihr sie findet, von daher werde ich die jetzt nicht auch noch ausschweifen. Und jetzt bin ich ihn los. Ich bin ihn losgeworden. Ich danke auch Schlü, dass du so viel Zeit genommen hast. Ich will jetzt gar nicht noch ewig lange hier rumreden.
Hört nicht auf.
Wir machen Deckel drauf. Macht's gut. Ciao, ciao.